Ganz herzlich willkommen zur 73. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei kurze Infos. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist ab sofort überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Und das Zweite ist, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich es machen soll, kann oder darf. Da ich aber immer wieder danach gefragt wurde bzw. werde, mache ich es jetzt einfach. Auf meiner Website, die ich ebenfalls in den Shownotes verlinke, gibt es jetzt einen PayPal-Spenden-Button. Ihr wisst, dass ich kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme und dass mir alles, was hiermit zusammenhängt, eine absolute Herzensangelegenheit ist. Daher freue ich mich aber ab jetzt über jeden, der mir zukünftig mit einer Tasse Tee, wenn man es so formulieren will, unter die Arme greifen möchte. Heute habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich einen, den viele von euch kennen werden, den Moderator und Sportreporter Frank Buschmann. Frank ist 59 und hat vor 40 Jahren mit 18 seinen Vater durch Suizid verloren. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Franks und mein Gespräch. Guten Morgen, lieber Frank. Herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst.
Wunderschönen guten Morgen. Kein Thema.
Wir haben in der Einleitung schon gehört, und die meisten wissen es sicherlich ja auch, es geht in deinem Fall um deinen Vater. Und damit wir eure Geschichte und auch ihn so ein bisschen kennenlernen, würde ich dich gerne bitten, ihn uns vorzustellen. Also erzähl uns alles über ihn, was du weißt, wann er geboren ist, wie sein Aufwachsen war, wie seine Familiengeschichte war. Genau, dass wir einfach uns ein Bild von ihm machen können.
Ja, mein Vater ist 1938 geboren worden in Mülheim an der Ruhr, also mitten im Ruhrgebiet. Ist, so wie man heute wahrscheinlich beschreiben würde, im Großen und Ganzen wohlbehütet groß geworden. War immer ein sehr, sehr sportlicher, also im Sport engagierter und selbst auch sportlicher Mensch. Und hat das im Grunde auch sein viel zu kurzes Leben lang durchgezogen. Also Sport war für meinen Papa immer eine ganz, ganz große und ganz, ganz wichtige Sache in seinem Leben. Also ich habe immer so den Eindruck gehabt, das war sogar größer als alles, was so im Beruf sich abgespielt hat. Sport war sein ganz großes Ding.
Hat er das von seiner Familie irgendwie schon mitgegeben bekommen? Fand da auch so viel Sport statt? Oder kam das irgendwie aus ihm selber raus?
Das ist tatsächlich aus ihm selber rausgekommen. Er war sehr früh Fan wahrscheinlich über die Nachbarskinder auch und die Schule mit angetrieben von Rot-Weiß Essen. Also Essen ist nicht besonders weit weg von Mülheim. Da spielte damals, jetzt gehe ich sehr ins Sportdetail, Ente, Willi Ente Lippens und trieb den FC Bayern München hin und wieder zur Verzweiflung. Das muss irgendwie nachhaltig Wirkung bei meinem Vater hinterlassen haben. Denn mein erstes Stadionerlebnis, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich das sogenannte ehemalige Georg-Melches-Stadion an der Hafenstraße in Essen. Da habe ich mein erstes Fußballspiel als ganz kleiner Knirps live verfolgt.
Okay. Wie war seine Familiengeschichte? Hatte er noch Geschwister? Ja, genau. Weißt du irgendwas über seine Kindheit, wie er als Kind war?
Ich weiß tatsächlich gar nicht so viel über seine Kindheit. Also ich weiß selbstverständlich, dass er einen jüngeren Bruder hatte, dass er, wie gesagt, im Großen und Ganzen, so wie wir das heute wohl beschreiben würden, wohlbehütet aufgewachsen ist. Und das war damals noch so nach der klassischen Rollenverteilung. Sein Vater, also mein Opa, ist arbeiten gegangen. Und die Frau hat, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wirklich sich um die Kinder und die Hausarbeit gekümmert. Und so ist er ganz, wie ich sagen würde und was ich weiß, ganz normal, gut behütet, groß geworden, hat dann irgendwann meine Ma kennengelernt. Und das ging ja sehr, sehr schnell. Wir haben früh geheiratet, früh Kinder bekommen. Und dann waren wir da und dann begann irgendwann für mich das echte Kennenlernen meines Vaters, nicht nur retrospektiv.
Und es gab keine Auffälligkeiten, sagen wir mal. Also auch seine Schullaufbahn war völlig unauffällig. Also es gab nichts, was irgendwie mal darauf hingedeutet hätte, dass er irgendwie, ja, irgendwelche Schwierigkeiten hat irgendwo.
Also das kann ich tatsächlich überhaupt nicht beurteilen. Mein Vater wird völlig normale Probleme
Ja.
wie ein Kind und ein Jugendlicher mit sich selbst gehabt haben, hin und wieder ganz bestimmt auch mit seinen Eltern. Aber das ist ja nichts, was automatisch in eine Richtung lenkt, dass man denkt, oh, der ist aber gefährdet, da könnte später mal was kommen. Davon wüsste ich gar nichts, dass es das jemals gegeben hat.
Ja. Und wie bist du mit ihm groß geworden? Was hattet ihr für ein Verhältnis miteinander? Wenn du sagst, ihr wart schon so früh, hat er dich mit ins Stadion genommen, dann scheint das ja sehr eine sehr innige oder herzliche Verbindung gewesen zu sein, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe schon auch im Nachgang mir natürlich viele Gedanken über unser Verhältnis gemacht, über meinen Vater im Speziellen gemacht. Und ja, der Sport war unsere ganz, ganz große Verbindung, überhaupt keine Frage. Also ich habe auch sehr, sehr früh dann angefangen, ja, im Grunde schon als 5-, 6-Jähriger einen Weg in Richtung Leistungssport einzuschlagen. Es war dann nicht Fußball, es war dann Basketball. Aber da hat mein Vater mich mit hingenommen. Wir waren umgezogen, also wir waren nicht mehr mitten im Ruhrgebiet, sondern lebten dann schon in Hagen. Und ich bin als 5-, 6-Jährige zu den Superminis beim SSV Hagen durch meinen Vater gekommen. Der war Jugendwart in diesem Basketballclub. In Hagen war Basketball in den 70er Jahren eine Religion. Und ist das so ein bisschen sogar bis heute noch. Und mein Vater war Jugendwart und hat mich damit hingenommen. Und es war immer, das hat unser ganzes Zusammenleben geprägt. Er hat mich immer zum Training gefahren, als ich noch sehr klein war. Er hat mich an jedem Wochenende zu den Spielen gefahren, war auch immer in der Halle dabei. Als ich größer war, hat er trotzdem sich immer alles angeschaut, also nicht jedes Training, das wäre ein bisschen viel gewesen, das war nämlich täglich, aber alle Spiele angeschaut. Wir haben, wenn noch mal ein bisschen Luft war, haben wir zusammen Tennis gespielt. Ich habe so im Nachhinein für mich rausgefunden, dass ich sicherlich so ein bisschen das Leben gelebt habe, was er vielleicht im Nachgang sich für sich gerne gewünscht hätte, diese Möglichkeit zu haben, so intensiv eine Sportart mit, hört sich jetzt arrogant an, auch ziemlich großem Talent auszuüben, Anerkennung zu bekommen. Dazu war ich, hatte ich noch das große Glück, dass ich immer ein Schüler war, bei dem die Schule nie darunter gelitten hat, dass ich ja, im Grunde nur Sport im Kopf hatte. Das fand er auch ganz gut, dass das Thema Schule nie irgendwie ein Klotz am Bein wurde. Also über den Sport hatten wir sicherlich eine sehr innige Beziehung.
Ja, schön, dass er das aber auch so ausgelebt hat, wenn man das so formulieren will, weil mein Vater ist eine ähnliche Generation und ich weiß nicht, das war ja früher doch oft, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern waren ja doch irgendwie echt auch unter Umständen ein bisschen anders. Also das finde ich total rührend zu hören, dass er sich da so engagiert hat und dass ihr so ein Verhältnis miteinander hattet. Was hat er beruflich
Ja,
gemacht?
zur Wahrheit gehört aber auch, zur Wahrheit, zur, ja, Moment, zur Wahrheit gehört aber auch, dass meine Schwester, die dieses Leben so nicht konnte und vor allem auch wollte, es schon durchaus schwieriger mit ihm hatte. Das muss man, also das gehört zur Wahrheit. Wir haben jetzt über mein Verhältnis zu meinem Vater gesprochen. Das meiner Schwester zu ihm war dadurch schon deutlich schwieriger, ne? Also da gab es dann schon eher mal, beweg dich doch mal, häng nicht nur im Zimmer rum und riech Räucherstäbchen und das gab es dann schon auch. Also der hatte nicht nur diese romantisch wertvolle Seite, immer mit den Kindern, sondern da war schon ein großer Unterschied, weil ich eben auch auf diesen Sport Bock hatte, meine Schwester nicht. Ja. Das war dann schon auch ein anderes Verhältnis, muss man ehrlich sagen.
Ja klar, wenn es zu ihr den Anknüpfungspunkt über den Sport dann nicht so gab, das ist, verstehe ich, ja. Was hat er beruflich gemacht?
Mein Vater war in der Lebensmittelindustrie, ich glaube früher, ganz ursprünglich, gelernt hat er Lebensmittelkaufmann, also er war Einkäufer für ein großes Lebensmittelunternehmen, für einen großen Konzern. Und hat da tatsächlich, also er hatte kein Abitur zum Beispiel, er hat das wirklich über eine Lehre gemacht bei diesem Konzern, hat sich aber tatsächlich das muss man schon sagen, durch ganz viel Fleiß und Engagement sehr, sehr weit nach oben, später sogar ins gehobene Management malocht im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das ging auch bis zum Schluss. Also es gab auch keine Ausfälle, weil er irgendwann nicht konnte oder so. Das, was ich gelesen habe über eure Geschichte, hat man wirklich nichts wahrgenommen. Also ist nichts aufgefallen nach außen, hat er nichts gezeigt oder so. Also für euch war das völlig unauffällig alles.
Naja, total. Also das, wie gesagt, da war nichts, wo irgendein Hobbypsychologe hätte analysieren können, oh, da müsst ihr mal aufpassen. Es war ganz und gar nicht, ganz im Gegenteil. Mein Vater war, wie man jetzt im Nachhinein weiß, ein gnadenlos guter Schauspieler. Immer das Bild nach außen aufrechterhalten, alles ist super, alles ist fein. Und er hatte ja dann zweimal den Auftraggeber, ich sage immer Auftraggeber, den Arbeitgeber gewechselt, also ist in der Branche geblieben, aber hatte so ein paar Dinge im Beruf erlebt, die er nicht mittragen wollte. Das hat für ihn dann jeweils zur Konsequenz geführt, dass er gesagt hat, dann mach das mal ohne mich, ich suche mir was Neues. Das hatte aber eben auch den Pferdefuß, wie ich im Nachhinein weiß, dass er sich da schon in irgendeiner Form als in Anführungsstrichen gescheitert selbst empfunden hat, was natürlich völliger Mumpitz ist. Aber das hat ihm wohl schon zugesetzt.
Würdest du ihn als Perfektionisten bezeichnen?
Ich glaube so, der klassische Perfektionist, wo alles immer hundertprozentig sein muss und hundertprozentig passen muss, eigentlich nein. Ich finde es besser beschrieben, mit sehr, sehr ehrgeizig und sehr um die Anerkennung der Leute bemüht. Ich würde nicht perfektionistisch sagen, er konnte schon durchaus auch mal irgendwas nicht so gut machen und darüber auch lachen.
Okay, weil ich finde, dass das höre ich immer wieder in Gesprächen, die diesen Fall, also von Menschen, wo das dann diesen Verlauf genommen hat, dass die einen irrsinnigen Anspruch an sich selber haben, was eben dann zur Konsequenz hat, wenn dann irgendwas nicht so läuft, dass die das viel mehr zu Boden ringt, als das vielleicht bei anderen Menschen passieren würde. Ja.
Ich glaube, da unterscheidet sich mein Vater ein bisschen von diesen angesprochenen vielen Fällen. Ich glaube, dass es bei meinem Vater eher darum ging, was die Leute gesagt haben, wie er von draußen gesehen wurde. Nicht, ob er selbst, ich glaube, dass er im Grunde, und das ist ja das Irrsinnige an der ganzen Geschichte, ich glaube, dass er selbst mit dem, wie er die Entscheidungen getroffen hat, also gerade im Beruflichen, ich glaube, dass er damit durchaus fein war und im Reinen war. Ich glaube nur, dass er immer darüber nachgedacht hat, wie wirkt das jetzt auf die Leute? Jetzt wechsle ich innerhalb von anderthalb Jahren zum dritten Mal den Arbeitgeber. Das hat meinen Vater unglaublich umgetrieben und das hat ihn, ich glaube, das mittlerweile sogar ganz sicher so behaupten zu können, dass ihn das dahin getrieben hat, dass er sich nicht mehr vollwertig gefühlt hat. Das ist eine völlig abstruse Geschichte. Es war aber nicht das. Also bin ich wirklich fest von überzeugt. Es war nicht das, dass er gesagt hat, ey, ich kann nicht das und das bei dem und dem Unternehmen umsetzen. Nee, ich glaube, er war fein mit sich zu sagen, okay, wenn ihr hier Schritte geht, Arbeitsplätze abbaut und ich soll den Leuten das verklickern, dann macht mal, aber ich verklickere denen das nicht, sondern ich gehe auch. Also mein Vater, ich glaube, dass da eine große Rolle spielte, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, in dem Fall mit ihm.
Aber wo kommt das her, so ein wahnsinniger Anspruch da nach außen hin, sowas darzustellen? Weil wenn du sagst, er ist einigermaßen...
Also ich glaube... das ist, also wir werden ja auch hier jetzt kein Handbuch entwickeln können, wie kann man Depressionen und dann eben auch die schlimmsten Folgen verhindern. Das gibt's ja sowieso nicht. Nee. Und ich kann an dieser Stelle, und ich rede ja relativ häufig und offen über dieses Thema, ich kann niemandem sagen, wenn ich auf meinen eigenen Erfahrungsfall angesprochen werde, wo das wirklich herkommt. Wo kommt das her, dass mein Vater diese Anerkennung gebraucht hat? Jetzt könnten Psychologen rangehen und könnten sagen, ja, vielleicht hat er nie genügend Anerkennung von seinen Eltern bekommen. Mhm. Also von seiner Mutter, von seinem Vater. Das kann ich aber tatsächlich nicht beurteilen. Da war ich noch nicht auf der Welt. Ja, ja. Und darüber hat mein Vater auch nie gesprochen. Das wäre so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber ein Psychologe würde an dieser Stelle vielleicht sagen, dieses Heischen nach Anerkennung, nach Akzeptanz könnte daher rühren, dass er das zu Hause nicht bekommen hat. Aber das traue ich mich nicht hier zu analysieren, weil ich das nicht erlebt habe und mein Vater auch über solche Dinge nie gesprochen hat.
Ja, ja, genau. Deswegen, das wäre nur Mutmaßung, das ist natürlich dann, das macht auch keinen Sinn. Wie, wann sind deine Großeltern, seine Eltern verstorben? Wie alt war er da?
Oh, sein Vater, also mein Großvater väterlicherseits ist, da war ich noch ganz klein. Also der ist relativ früh krankheitsbedingt verstorben. Meine Großmutter, also seine Mutter, war relativ früh querschnittsgelähmt nach einem Unfall. Also wie alt mein Vater jetzt genau war, als das passierte, weiß ich nicht. Aber ich tippe mal, ja, in den späten 20ern war er.
Okay, das heißt, also du hast
noch ziemlich jung. Ne?
Du hast die ganze.
Ich war ganz klein. Ich habe an den Großvater habe ich quasi keine bewusste Erinnerung. An meine Oma, die hat noch lange gelebt, sehr wohl, aber an meinen Großvater tatsächlich quasi keine Erinnerung. Ich glaube, ich war 3 oder 4, als der verstorben ist.
Ach Gott, ja. Mhm. Ja, du warst 18, als das passiert ist. Wie ist es passiert? Oder beziehungsweise, was ist passiert? Wie hast du davon erfahren? Das kam ja für dich eben, ja, wie du schon oft erzählt hast, völlig aus dem Nichts. Erzähl mal von dem Tag, wenn du magst.
Ja, es war der 12. September 1983, den werde ich ganz sicher nie vergessen. Ich war allein zu Hause, meine Mutter war im Geschäft, meine Schwester war, ich glaube, an der Uni. Und irgendwann klingelt's und ich mache die Tür auf und es steht jemand da, Kripo Hagen, Tag Herr Buschmann, wir müssen mit Ihnen sprechen. Und mein erster Gedanke war, was habe ich denn jetzt wieder ausgefressen? Habe ich irgendwas gemacht, an das ich mich nicht erinnern kann oder ich weiß nicht was? Und dann kam dieser Beamte kam aber relativ schnell zum Punkt und sagte, ja, wir müssen Ihnen mitteilen, wir haben heute Morgen um Uhrzeit, weiß ich nicht mehr genau, Ihren Vater zwischen den Gleisen in Bielefeld-Sennestadt gefunden.
Oh Gott.
Und da hatte ich dann auch gleich so in etwa so einen Eindruck, wie sich das wohl dargestellt haben wird und bin erstmal, musste mich erstmal hinsetzen und hab aber, soweit ich mich noch erinnern kann, da muss man immer vorsichtig sein, dass man keine Dinge verklärt oder so. Aber ich glaube, ich habe im ersten Schritt sehr gefasst reagiert und habe, glaube ich, etwas in diese Richtung gesagt wie, oh Gott, ich muss der Mami Bescheid sagen, also meiner Mutter. Und dann habe ich, also ich habe da erstmal keine Nachfragen oder sonst was gestellt. Ich meine, jeder, der das selbst erlebt hat, da ist man komplett in Anführungsstrichen unzurechnungsfähig, weil es einem schlicht und ergreifend die Füße wegzieht.
Absolut.
Aber da war ich dann in dem Punkt relativ gefasst und habe dann auch recht zügig bei meiner Mutter im Geschäft angerufen und habe gesagt, Mami, es ist was passiert, du musst nach Hause kommen. Und da hat sie sofort wie aus der Pistole geschossen und gesagt, nee, ich kann den Laden nicht zusperren. Und im viele, viele Monate, ich glaube sogar Jahre später, ist mir klar gewesen, dass sie in dem Moment genau geahnt hat, was passiert ist. Sie hat, nicht zu sagen, sie hat gewusst, was passiert ist. Ja, das habe ich aber in dem Moment natürlich überhaupt nicht realisiert, sondern habe sie erstmal angeblöckt und habe gesagt, du kommst jetzt und sagt der Ditter, war ihre beste Freundin damals, Bescheid, die soll in den Laden kommen und du kommst bitte nach Hause, wir müssen was besprechen.
Aber
das war so, wie ich den Tag erlebt habe.
Aber wieso glaubst du, hat sie sofort Bescheid gewusst? Hatte sie doch einen anderen Einblick in das Gefühlsleben deines Vaters? Hat sie, also
ja.
gab's da
ja, ja. ja. Meine Mutter hat einen gescheiterten Versuch schon erlebt. Das haben wir erst Jahre später erfahren. Sie hat schon einmal erlebt, wie er mit dem Auto in die Garage gefahren ist, das Garagentor zugemacht hat und den Motor hat laufen lassen. Und sie hat, als sie zufällig vom Einkaufen an der Garage vorbeilief, den Motor laufen hören und hat gedacht, was ist da denn? Ist das Auto noch an? Und hat die Garage aufgesperrt. Und dann saß er da und hat dann irgendwelche wilden Ausreden gesucht. Die Tür von der Garage wäre zugefallen. Und da von dem Moment an wusste meine Mutter sehr wohl, dass es ihm nicht gut geht. Und dass da Gefahr höchster Stufe im Verzug ist.
Wie viel vorher war das? Weißt du das?
Ich weiß das nicht genau. Aber da ich weiß, dass all dieser Wahnsinn sich so in dem Jahr vor dem Tod, da waren auch die Berufswechsel drin, auf die für mich die entscheidende Rolle gespielt haben, oder die Arbeitgeberwechsel, dadurch bedingt auch eine räumliche Trennung unter der Woche von der Familie. Mhm. Also es wird im Jahr vor dem geglückten Suizid gewesen sein. Mhm.
Aber was ist in dir vorgegangen? Ich meine, wenn du nichts, das war ja offensichtlich niemals Thema bei euch, du hast ihm nichts angemerkt, du hast nichts geahnt. Ich meine, hast du in dem Alter mit 18, hast du irgendetwas über Depressionen, über Suizid gewusst? Ich
meine,
Man befasst sich da in dem Alter ja schon mal gar nicht mit und ja, ich meine, man kommt ja einfach nicht drauf, ne? Und sonst hört man im Umfeld, ich weiß nicht, hast
Nein,
du schon
für mich, vor allem habe ich ja, ich habe ja in einer, ich habe ja in einer heilen Welt gelebt. Für mich war das, ich konnte das nicht glauben. Ich habe auch, für mich war das auch im ersten Schritt, wenn ich mich da richtig dran erinnere, ich habe da wirklich, also tatsächlich habe ich an die ersten Tage nur Fragmente von Erinnerungen, weil ich da wirklich wie ein Zombie, ich bin wirklich wie ein Zombie rumgelaufen. Also ich glaube, ich war der ganz zu Beginn am klarsten und danach am durcheinandersten war. Und ich habe dann auch erst gar nicht an Suizid gedacht. Ich kam dann immer wieder auf zwischen den Gleisen und habe dann gedacht, ja, was ist denn da wohl passiert? Es war dann sehr schnell klar, dass es ein Suizid war. Da wurde dann auch von Seiten der Polizei natürlich dann drüber gesprochen. Aber ich wollte das, glaube ich, gar nicht wahrhaben. Und jetzt kommen wir zum Punkt, weil das natürlich etwas war, mit dem ich noch nie konfrontiert worden war. Die bekannteren Suizidfälle der 60er, 70er Jahre, die sind ja medial, übrigens, weil es auch nicht so viele Schandmedien schon gab wie heute, sind die ja gar nicht so hochgekocht. Nee. Und es wurde übrigens auch alles gerne dann mal verschwiegen, weil es war ja ein fast unbekanntes Phänomen, über das man besser nicht sprach, weil, da kommen wir vielleicht später noch drauf, für viele Leute war das natürlich auch eine Sünde oder Schande, das zu tun.
Absolut, genau.
Aber ich hatte davon noch nie...
Nee. Ja, Entschuldigung. Ich frage mich gerade, ich weiß das gar nicht, ob die Suizidzahlen zu der Zeit ähnlich waren, wie sie heute sind, das weiß ich gar nicht. Denn ich meine, heutzutage ist es ja so, egal wen man fragt oder wo man so hinguckt, ich meine, jeder hat im Umfeld, ob nun unmittelbar oder ein bisschen weiter entfernt, kennt Suizide. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie das zu der Zeit so war. Aber es wird ja vermutlich ähnlich gewesen sein, ne? Aber nee, eben wie du sagst, also ich meine, das war ja nochmal eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Generation. Eben, man hat da nicht drüber gesprochen, ist nicht bekannt gemacht worden, ja. Deswegen wundert mich überhaupt nicht, dass du da nie mit in Berührung gekommen bist. Aber wie ist man mit dir dann umgegangen? Also du warst 18 und okay, deine Mutter hatte es offensichtlich befürchtet. Aber was hat man mit dir, wie ist man mit dir umgegangen? Hat man sich irgendwie um dich gekümmert? Hast du irgendjemanden zur Seite gestellt bekommen? Wie war das?
Nee, wir haben das tatsächlich in allererster Linie dann mit den in der Familie geklärt. Das war auch keine einfache Geschichte. Also unmittelbar betroffen waren natürlich meine Mutter, meine Schwester und ich, aber logischerweise auch die Mutter meines Vaters, die Mutter und der Vater meiner Mutter, also die Großeltern mütterlicherseits, die waren natürlich alle betroffen, aber ganz klipp und klar unmittelbar und mit allem, was dazugehört, waren meine Mutter, meine Schwester und ich betroffen. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann mit dem Hausarzt meines Vaters gesprochen haben. Und der wusste das übrigens auch. Und dann kam auch raus, dass der mit meiner Mutter übrigens schon drüber gesprochen hatte, weil meine Mutter sich dem dann auch geöffnet hatte mit diesem gescheiterten Suizidversuch. Mhm. Und das war ein toller Mann, ein toller Arzt. Und der hatte schon immer gesagt, da müssen wir was tun, da muss ihr Mann sich Hilfe holen. Aber mein Vater hat, welch große Überraschung, das natürlich alles komplett geblockt und abgelehnt. Und wie gesagt, als das passiert ist, wussten meine Schwester und ich nichts davon. Also wir waren dann null involviert und im Nachhinein wusste ich dann erst, was für eine Belastung das für meine Mutter gewesen sein muss, immer mit dieser dann doch Angst zu leben, ob er es wieder versucht.
Ja, genau. Und er hat, habe ich gelesen, etwas hinterlassen, etwas Schriftliches.
Mhm. War das ja, aber er hat dann eben in seinem
Entschuldigung, wir haben immer diese zeitliche Verzögerung, deswegen, wir haben immer diese Zeitverzögerung, deswegen hört sich das immer so an, als würde ich dir ins Wort fallen, tue ich gar nicht. Entschuldigung, ja, erzähl von dem Brief.
Ist alles gut. Es war schon, also ich habe das Auto dann da abgeholt, wo er es abgestellt hatte, bevor er sich zu den Gleisen bewegt hat und in diesem Auto habe ich eine Flasche Wein, eine leere und eben diesen Abschiedsbrief gefunden. Und in diesem Abschiedsbrief war sehr, sehr deutlich beschrieben, dass er nicht mehr kann, dass es ihm leid tut, dass er uns im Stich lässt, dass, also nochmal ganz explizit, tatsächlich, als hätte er ein paar Dinge, die kommen würden, geahnt, gesagt, dass er möchte, dass alles, was ihm zusteht, an meine Mutter und dann später eben an seine Kinder geht, also im Grunde auch schon so finanzielle Dinge versucht zu regeln, das, was nicht geht übrigens, wenn ihm Dinge, die er später mal hätte erben sollen, die kann er nicht weiter vererben übrigens, das nur mal am Rande, das hat er versucht in diesem Abschiedsbrief zu regeln, das war natürlich nur eine moralische Verpflichtung, wie ich es empfunden habe, auch für seine Mutter, kommen wir vielleicht später noch zu. Mhm. Und dann hat er eben auch geschrieben, dass er nicht mehr kann, weil er sich als gescheitert empfindet, dass er beruflich nicht die Dinge hätte verwirklichen können, die er verwirklichen wollte. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es bezieht sich nicht auf seine eigene Leistung, sondern mein Vater wollte manche Entwicklungen, die damals schon begonnen haben, wie Arbeitgeber mit Arbeitnehmern umgehen, wollte er nicht mittragen. Und das ist am Ende, glaube ich, ist meine Interpretation, würde vor Gericht nicht standhalten. Aber ich glaube, dass er einfach mit bestimmten Entwicklungen nicht einverstanden war. Das konnte er nicht ändern. Und das ist der Kasus Knaxus für ihn gewesen. Ich glaube, deshalb hat er dann gesagt, dass er nicht mehr kann und das so nicht mehr will. Aber wie gesagt, für mich entscheidend waren eigentlich die Absätze, also im Nachhinein, ne? Nicht als ich es gelesen habe. Das läuft wie ein Film ab. Aber jetzt im Nachhinein hat er sich im Grunde ja für die Existenz und Unterstützung seiner Familie bedankt und hat im Grunde versucht schon zu regeln, dass, obwohl er diesen, das wusste er schon, Scheißschritt geht, dass dann für diese Familie seiner Meinung nach gesorgt ist. Das war dann am Ende natürlich bei weitem nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Ja. Aber das war schon sehr besonders, das zu lesen. Ja, ich habe das tatsächlich gelesen, bevor ich dann mit dem Auto zurückgefahren bin. Aus heutiger Sicht war das alles Wahnsinn, was ich da veranstaltet habe als 18-Jähriger. Ja. Aber ich habe es irgendwie alles, wie auch immer, hinbekommen.
Ja, ja, man ist irgendwie so auf Autopilot. Man funktioniert und man macht dann einfach. Und aber auch überhaupt, dass man dich da so alleine gelassen hat. Auch, dass der Polizist auch offensichtlich ja gar nicht sichergestellt hat, dass du nicht alleine bist. Oder
Nee, das hat auch keine Sau interessiert, auf Deutsch gesagt. Wie gesagt, der Hausarzt meiner Eltern vor allem, der war, werde ich nie vergessen, Dr. Seibel, den Namen werde ich nie vergessen. Der war der Einzige, glaube ich, der von außen immer wieder mal nachgehakt hat. Auch als mein Vater dann tot war, wie es denn geht in der Familie. Aber wie gesagt, viele wussten auch gar nicht, dass es Suizid war. Das mit dem Polizisten bin ich im Nachgang übrigens auch nicht böse. Der war übrigens, glaube ich, wirklich mit der ganzen Situation auch überfordert. Das muss man übrigens auch mal sagen. Für diese Leute ist das übrigens auch nicht so einfach, wie man vielleicht denken mag. Also da hege ich null Groll. Und wir sind natürlich, ich sage jetzt mal natürlich, 1983 oder auch in den Folge 2, 3, 4 Jahren nicht auf die Idee gekommen, ich sage ganz bewusst natürlich, heute wäre das anders, uns irgendwelche Hilfe zu holen. Wir haben gedacht, wir schaffen das alleine. Und ich bin mein Leben lang schon ein ziemlich klarer Mensch. Und ich habe erst recht gesagt, wir packen das und jetzt bin ich der Mann im Haus und tralala. Hat sich alles erst Jahre später herausgestellt, dass das eben doch nicht so einfach war, das wirklich zu verpacken und wirklich zu verarbeiten. Aber wir hatten niemanden außer engste Freunde, die natürlich für uns da waren. Ansonsten wurde ganz viel Mist erzählt, wurde uns teilweise, wir sind in so einem kleinen Stadtteil, so ein bisschen konservativ groß geworden. Da haben die Leute, so wie man sich das aus schlechten alten Filmen der 70er, 80er Jahre vorstellt, die Leute haben getuschelt, haben mit der Stirn gerunzelt. Ich habe auch Leuten auf die Schnauze gehauen damals, die dumme Sprüche gemacht haben, da hatte ich überhaupt kein Problem mit, dann hat es eine Schelle gegeben. Ja, das ist natürlich alles keine Lösung, ne? Und das ist natürlich alles Quatsch. Aber es war eben, war natürlich eine ganz besondere Situation. Und wir hatten aber tatsächlich niemanden uns geholt oder ist uns jemand zur Seite gestellt worden, der uns da hilft. Und wie gesagt, da muss man auch noch differenzieren. Also ich sage jetzt mal, der Tag, wo es passiert ist, da hätte man ja einen extrem gut geschulten Kriminalbeamten haben müssen, der dann gleich sich auf eine bestimmte Art und Weise da verhält. Das würde ich, wie gesagt, erst recht im Nachgang niemals verlangen. Und alles, was danach gekommen ist, haben wir, soweit es geht, als Familie geregelt, mit allen Aufs und Abs und auch da immer im Nachhinein natürlich mit vielen Fehlern, die wir sicherlich, oder ich zumindest, heute nicht mehr begehen würde.
Aber konntet ihr offen darüber reden? Also deine Mutter, also ihr drei dann noch, habt ihr offen darüber gesprochen? Weil ich meine, jeder geht ja auch anders mit so einer Trauer oder mit so einem Geschehen dann um, ne? War das möglich?
Ja, das habe ich mich oft gefragt, wie wir das eigentlich wirklich gemacht haben, weil ich war ja auch der als erstes von sich behauptet hat, ich habe das ganz gut verarbeitet mit dem Tod meines Vaters, weil ich immer, ich glaube schon so der zumindest nach außen den tougheste war, weil ich immer darauf geachtet habe, dass es auch weitergeht, dass es vorangeht, also wirklich so diese klassische dämliche Männerprägung, die es damals noch gab. Und ich glaube schon, dass wir sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Wir haben sehr viel gesprochen, auch über den Tod des Vaters, beziehungsweise des Mannes. Ich habe mit meiner Mutter, ich bin zu Hause wohnen geblieben, meine Schwester aus Studiengründen und vielleicht auch, sie wird mich dafür hassen, ich habe das immer so interpretiert, war es auch ein bisschen eine Flucht vor dieser Situation, ist dann ausgezogen. Aber das ist null Vorwurf, aber ich glaube, das war ihre Art. Und wir haben so zu dritt selten gesessen und da stundenlange Gespräche geführt. Ich habe das mit meiner Mutter schon getan und wir haben uns auf Biegen und Brechen bis aufs Blut gestritten. In solchen Situationen, wenn es dann, ist ja klar, da kochen Emotionen hoch, wenn man über alte Zeiten spricht und wie konnte es so weit kommen und natürlich ist auch mal der Satz von mir gefallen, ja, wieso hast du nichts gesagt und solche Sachen. Ja. Und das war natürlich für meine Mutter extrem verletzend. Meine Mutter hat Dinge aus heutiger Sicht völlig verklärt betrachtet. Also für uns hat sich dann eine schwierige Familiengeschichte dann auch fortgesetzt durch diesen Suizid. Aber auch da mache ich meinem Vater keinen Vorwurf. Das gehört eben zu unserem Leben dazu. Aber wir haben vor allem meine Mutter und ich extrem diskutiert. Meine Schwester und ich haben das immer so ein bisschen, also nicht totgeschwiegen. Also wir haben schon auch drüber gesprochen. Aber wir haben, glaube ich, bis heute haben wir uns nie so mal richtig ins Gesicht gesagt, was es für uns eigentlich wirklich bedeutet hat. Also ich glaube, ich schon. Ich habe immer gesagt, für mich ist eine Welt zusammengebrochen und mein Papa war doch der mit dem ich da alles geteilt habe und wie gerne hätte ich, dass mein Vater, der so sportbegeistert war, meinen Werdegang hätte begleiten können. Ja. Meine Schwester, es ging immer eher in die Richtung, ja, unser Verhältnis war ja nicht ganz so einfach. Und da ich ja auch eine Therapie gemacht habe im Zuge meiner Scheidung vor knapp 10 Jahren, bin ich dann überraschenderweise viele, viele Jahre nach dem Tod meines Vaters im Zuge meiner Trennung zurück zu meinem Vater gekommen und habe mich mit meinem Vater auseinandergesetzt. Das war eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Ja, das glaube ich und wahrscheinlich auch längst überfällig, denn ich meine, was das im Laufe deines Lebens noch alles mit dir gemacht hat, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber was, also ihr hattet offensichtlich unmittelbar, nachdem es passiert war, hast du gesagt, hattet ihr Freunde, die für euch da waren? Das ist ja auch schon gar nicht so, das passiert gar nicht so häufig, weil meistens sind alle froh, wenn sie damit nichts zu tun haben müssen und sind mega hilflos und machen völlig bescheuerte Sachen oder eben aber gar nichts. Und deswegen erzähl mal, was man gut für euch damals machen konnte, beziehungsweise was euch gut getan hat, was damals von Umfeld gekommen ist.
Also was meiner Mutter vor allem gut getan hat, war ihre beste Freundin, die Ditter, Edith Frank, Ditter Frank. Mhm. Die war immer da, die beiden haben immer schon stundenlang abends, nachts, morgens, mittags, wann auch immer reden können. Und die war einfach da für meine Mutter. Die hat vor allem zugehört. Sowas ist ja ganz, ganz wichtig, nicht selbst direkt mit guten, schlauen, super Tipps um die Ecke zu kommen, sondern einfach zu zeigen, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Bei mir war es mein bester Freund damals, der einen Job hatte als Fahrer für einen etwas wohlhabenderen Mann. Und der hat diesem Mann, das hört sich jetzt irgendwie komisch an, war einfach ein Geschäftsmann, fertig, also nichts Komisches dahinter. Der hat diesem Geschäftsmann, der mich auch grob kannte und meinen Vater lose kannte, dem hat er von dieser Geschichte erzählt und dass es mir dreckig ging. Und dieser Geschäftsmann hat, und das ist mir jetzt ganz wichtig, weil ich gerade so Mann gesagt habe, ohne jeden verkackten Hintergedanken oder sonst was, der hat uns einfach eingeladen und ist 10 Tage mit uns nach Mallorca geflogen. Hat gesagt, dann kommt der Frank mal auf ganz andere Gedanken. Der ist einfach mit uns 10 Tage nach Mallorca geflogen und das war eine ganz verrückte Geschichte übrigens. Das war irgendwie 4 Wochen, 5 Wochen nach dem Tod meines Vaters. Mhm. Ja, es war im Oktober 83, genau. Und ich konnte einfach in dieser Zeit, man mag das gar nicht glauben, ich konnte in diesen 10 Tagen so ein bisschen durchschnaufen. Mhm. Weil ich, ehrlich gesagt, natürlich unterm Strich im Nachhinein betrachtet, weil ich abgelenkt war.
Ja.
Das hat mir extrem geholfen. Dann der Freund war auch immer für mich da und hat mir zugehört. Alle anderen Menschen, wenn ich ganz ehrlich bin, hatten nicht den Hauch einer Chance, an mich ranzukommen. Nicht den Hauch einer Chance. Ich bin wochenlang nicht mehr zur Schule gegangen. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das war für mich ganz besonders schwierig, noch in die Schule wieder zurück zu dürfen, weil ich vorher schon von einer Schule runtergeflogen war und in der ganzen Stadt mich kein Gymnasium mehr nehmen wollte. Und dann hat mich eins genommen, aber auch nur, weil ich ein guter Basketballer war und die mich in der Schulmannschaft brauchten. Ja. Dann haben die mich genommen, dann passiert das mit meinem Vater und ich komme wochenlang nicht zum Unterricht. Und mein Sportlehrer, der auch mein Vereinstrainer in Hagen war, hat dafür gesorgt, dass ich überhaupt wieder auf diese Schule dann durfte und nicht nochmal von der Schule fliege, weil ich tatsächlich, obwohl meine Geschichte, obwohl die wussten, dass mein Vater gestorben war, sie wussten nicht woran, aber obwohl die Geschichte bekannt war, dass mein Vater gestorben war, hielt sich das Verständnis natürlich nach 3 Wochen Absenz in der Schule doch ein bisschen in Grenzen.
Warum bist du nicht hingegangen? Weil es dir so schlecht geht? Also ich meine, das ist ja, versteht sich ja von selbst, aber weil du auch Angst hattest, wie reagiert man auf dich? Wie geht man mit dir um?
Ja, für mich war das war mir egal. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich war schlicht und ergreifend nicht in der Lage. Mit meiner Trauer und mit meinem Verlust beschäftigt. Also da hat auch nicht geholfen, dass meine Mutter selbstverständlich gesagt hat, du musst jetzt wieder in die Schule. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe gesagt, fahr du mal schön ins Geschäft, aber ich gehe nicht in die Schule. Also die unmittelbaren 3-4 Wochen nachdem er sich umgebracht hatte, das war, glaube ich, das Härteste, was wir in unserem Leben hatten, ganz sicher.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dein Freund.
Also so die Beerdigung, ich denke an die Beerdigung. Ja. Die Beerdigung, das werde ich nie vergessen. Da ist ja quasi, ich weiß übrigens bis heute nicht, ob auf Wunsch meiner Mutter oder auf Wunsch des Pfarrers, es ist ja nicht in der Trauerrede klar geworden, dass mein Vater sich umgebracht hat. Ach. Sondern es war so, man hat sich so dran vorbeilaviert. Und ich bin während der Rede, als dann noch jemand von einem ehemaligen Arbeitgeber meines Vaters nach vorne ging, um ein paar Worte zu sagen, da bin ich aufgestanden und habe die Beerdigung meines Vaters verlassen. Ich war auch von dem Tag an war ich nie wieder auf diesem Friedhof. Tag der Beerdigung meines Vaters war das letzte Mal, dass ich auf dem Friedhof war. Ja. Mhm. Für mich, in dem Moment habe ich mit dem Kapitel abgeschlossen und habe an dem Tag gesagt, ihr redet nicht so über meinen Vater. Ein Scheißdreck wisst ihr über meinen Vater. Ja. Und ich werde meinen Vater so in Erinnerung behalten, wie ich ihn erlebt habe. Und in dem Moment war für mich klar, ich gehe nie wieder ans Grab. Mhm. Das werden viele Leute nicht verstehen können. Ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal.
Ja, ich meine, im Normalfall hat man ja auch zu diesem Friedhof und zu dem Grab hat man ja auch gar keinen Bezug. Also das ist ja kein Ort, mit dem du vorher mit deinem Vater schon mal zusammen gewesen wärst. Also das ist ja völlig abstrakt und irgendwie, also du hast ja ganz andere Möglichkeiten, irgendwie an deinen Vater zu denken oder mit ihm.
Es gibt schon Leute, ich erlebe das ja auch im unmittelbaren Umfeld, für die wäre das unvorstellbar, sich so zu verhalten. Denen will ich da aber auch gar nicht reinreden. Die dürfen das durchaus so leben und können 5-mal jedes Jahr zu jemandem gehen, der seit 100 Jahren tot ist. Das ist alles in Ordnung. Jeder hat da seine Art, mit umzugehen. Aber ich bitte immer darum, zu akzeptieren, wie ich damit umgehe, für mich.
Ja, aber furchtbar, das kann ich mir gut vorstellen, furchtbar dieses, ja, wie du es genannt hast, die sich vorbeilavieren an dem, was wirklich passiert ist. Das wird ja auch demjenigen, der verstorben ist, gar nicht gerecht. Ich finde das furchtbar. Das ist wirklich ein Betrug.
Na, aber nochmal, wir reden von 19... Wir reden von 1983 und nochmal, Reaktionen von Leuten, die es dann erfahren haben, weil überraschenderweise verbreitet sich das natürlich dann doch. Ja. Und mir war das übrigens auch egal, sondern mir war das ja sogar recht, aber die Reaktionen vieler Leute rechtfertigen dann schon wieder, dass man da, also was heißt rechtfertigen, aber erklären, warum man damals so verstockt damit umgegangen ist. Weil viele Leute, und da sind wir beim Thema, das, wenn wir im kirchlichen Rahmen sprechen, als Sünde empfunden haben, als Schande oder ich weiß nicht was. Und dann gibt's ja auch Leute, die sagen, ja, der hatte ja gar kein Verantwortungsbewusstsein, der Vater, da bringt er sich einfach um, wie kann der nur?
Es
war einfach kein Know-how dazu da.
Nee. Leider hat sich das aber bis heute jetzt nicht gravierend geändert. Also die ganzen Gespräche, die ich führe, auch aus meiner Erfahrung.
Da bin ich...
Anderer Meinung?
Ja, das... Ja, also du hast da mit Sicherheit viel, viel mehr Gespräche als ich geführt. Mein Eindruck ist schon, dass es durch Aufklärungsarbeit und da haben dann auch die mehr Medien, die es heute gibt, zum Teil zumindest... ob es Leute sind, die über Social Media oder so ihre Geschichte dann mal teilen. Jemand wie Theresa Enke, die da ganz toll arbeitet, weil sie einfach nutzt, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, dass ihr Mann ein sehr bekannter Selbstmörder, also jemand, der sich selbst umgebracht hat, ist. Sie hat diesem Thema eine Plattform, eine Öffentlichkeit, so sagt man, glaube ich, gegeben. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und so habe ich immer den Eindruck, dass es schon mehr Leute gibt, die sagen, ja, das ist eine Krankheit. Depressionen sind eine ganz, ganz ernstzunehmende Krankheit, die man eben nicht wie ein Gipsarm nach einem Armbruch oder so direkt sieht. Deshalb denke ich immer, aber es ist doch schon ein Riesenfortschritt, aber wenn du sagst, du führst so viele Gespräche und die Leute haben immer noch die Probleme, dann glaube ich dir das selbstverständlich.
Ja. Ja, gut, ich meine, deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du jetzt hier auch nochmal deine Geschichte erzählst, weil wir können ja nur nicht mehr machen als aufklären, immer wieder drüber reden, dann diese Hilflosigkeit des Umfeldes, das ist so eine Katastrophe und ich verstehe, dass die Leute bescheuerte und unsensible und dumme Sachen sagen, das ist ja in den meisten Fällen nicht böse gemeint, aber es ist wirklich katastrophal, wie überall reagiert wird oder wie gar nicht reagiert wird, auch bis heute, also das ist wirklich einfach schlimm.
Ja, ich bin da, ich bin da sehr zwiegespalten, wenn ich das noch erzählen darf, weil es gibt natürlich auch ein Problem, dass man bei dem Reden und Erklären von Depressionen und was das, hier geht es ja auch vor allem darum, was das mit den Hinterbliebenen macht, was man nie vergessen darf. Ich sehe schon eine ganz, ganz große Gefahr, wo ich sage, da müssen wir echt aufpassen, dass wir Depressionen nicht bagatellisieren. Es wird nämlich sehr oft, und da zucke ich zusammen, es wird sehr oft davon gesprochen, ich habe einen Burnout, boah, ich kann das alles nicht mehr. Und dann gibt's, weißt du, und da sehe ich dann die Probleme. Und dann gibt's, oh, der ist depressiv. Ja. Weißt du? Ja. Und da kriege ich ein Problem, weil es auf der einen Seite ist es nämlich so, nimm das ernst, wenn Leute dir das sagen und sich auch also deutlich so verhalten. Aber eins kann ich dir auch sagen, ich will das nicht torpedieren, worüber wir hier gerade sprechen. So viele Depressive, wie manchmal dargestellt wird, wenn jemand erschöpft ist. So viele Depressive haben wir nicht. Und das ist das Gleiche im übertragenen Sinne. So wie nicht jeder, der mit Woker und linksgrüner Politik nicht einverstanden ist, gleich ein Nazi oder ein AfD-Wähler ist. So ist, ich weiß, ein schwieriger Vergleich, ich sage das jetzt trotzdem mal. So ist nicht jeder, der vier Schichten hintereinander mal lochen musste wie ein Kalb und einfach total erschöpft ist und sagt, ich komme heute nicht hoch. Er ist nicht automatisch depressiv. Ich finde sowas immer kontraproduktiv, wenn es zu übertrieben wird. Das ist ein ganz, ganz, und da geht's mir eigentlich immer drum, wenn ich über dieses Thema spreche. Das ist eine so heimtückische Krankheit. Das ist so vielfältig, vielschichtig und schwierig. Bagatellisiert es nicht dadurch, dass ihr sagt, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich schon meine Kinder höre, wir haben von 84 Millionen Bundesbürgern haben wir 64 Millionen Burnout-Kranke. Das haben wir übrigens mit Sicherheit nicht. Und es wird den Leuten, denen es wirklich scheiße geht, einfach nicht gerecht.
Ja, genau. Ich finde das auch absolut dramatisch, dass ich sehe, dass mein Sohn, der wird jetzt 19 und so, in dessen Umfeld oder überhaupt in der Generation, ist das ja inzwischen schon ein Vehikel oder ein Mittel, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. Weil in Zeiten von Social Media, wo ja jeder irgendwie die schwimmen alle in einem Teich und jeder muss sich irgendwas ausdenken, um sich irgendwie besonderer zu machen, um irgendwie herauszustechen. Und da ist ehrlich gesagt dieses Mittel der Depression, die man dann angeblich hat, sehr gerne gewählt. Und ich finde das auch ganz ekelhaft. Und ich meine, man kann es ihnen gar nicht so wirklich zum Vorwurf machen, weil die wissen ja selber gar nicht mehr, womit sie sich nun irgendwie noch hervortun können. Aber ja, es ist, wie du sagst, also es wird sehr gerne schnell benutzt oder hergenommen.
Und weißt du, was das Verrückte an der Geschichte ist? Das Verrückte an der Geschichte ist, wenn es schon Menschen wie uns, die dieses Thema umtreibt, so auf die Nerven geht und wir schon dazu neigen zu sagen, ach ey, hör mir doch auf, diese Jammerlappen. So, pass auf.
Ja.
Wenn das uns passiert, die wir betroffen sind, weil es überdreht wird, was passiert dann erst mit den nicht betroffen. Die sagen doch so, ja, hör mir doch auf mit dem Quatsch. Das sind doch alles Simulanten. Und in dem Moment wird's für das, was uns umtreibt, ein Riesenproblem. Und da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Die Krux an der Geschichte ist, es ist halt sau schwierig rauszufinden. Weißt du, du kannst ja auch mal einen erwischen, da sagst du, ach komm, das ist so einer, der will nur Aufmerksamkeit erzeugen. Ja. Und das ist dann der eine unter 100, der eben doch richtig im Sumpf steckt. Ja. Das ist das Problem.
Ja, es ist ein Riesenproblem, das sehe ich auch. Zumal ich bekomme auch immer wieder mit, ich kriege ja jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Nachrichten, und da fragen mich dann auch welche, ja, aber an wen, wenn ich jetzt wirklich glaube, an Depressionen erkrankt zu sein, an wen wende ich mich dann, weil ich Angst habe, nicht ernst genommen zu werden. Da fängt es schon mal an. Dann, wenn wirklich Menschen sicher selber gar nicht sicher, ja eben, man weiß das ja selber nicht mehr, bin ich jetzt erkrankt, bin ich nicht erkrankt, stelle ich mich nur an, bin ich nur überarbeitet, dann gibt es aber ja auch gar keine Therapieplätze, es gibt ja gar keine Hilfe, also es ist, wo man auch ansetzt, es ist wirklich super schwierig, weil, wie du auch sagst, also jeder sollte sich wirklich Hilfe holen, man muss auf seine Mitmenschen achten, man muss gegebenenfalls jemanden da unterstützen, Hilfe zu bekommen oder sich Hilfe zu suchen, aber es ist wirklich Boah, ja, da den richtigen Ansatz oder den richtigen Umgang mit zu finden, finde ich auch schwierig, weil, wie du gerade gesagt hast, ich ertappe mich auch oft dabei, dass ich denke, meine Güte, ja, jetzt hat der es angeblich auch. In Wahrheit stimmt das bestimmt nicht, aber eben, und dann kann es ja durchaus sein, dass er eine Woche später tot ist, weil es doch stimmte, ne? Also es ist, ja, das irgendwie rauszufiltern oder richtig zu erkennen oder einen richtigen Umgang damit zu finden, ist echt super schwierig, ja. Aber ich glaube doch, dass...
Ja, ich glaube, wir bräuchten da mehr Fachfrauen, mehr Fachmänner in diesem Bereich. Da müsste noch viel passieren. Ich würde übrigens auch für Allgemeinmediziner, also für die vermeintlichen, ja, für die Hausärzte dafür plädieren, dass sie da schon im Studium mehr für sensibilisiert werden, ja, dass psychische Erkrankungen eben auch ernstzunehmende Erkrankungen sind. Ja. Aber du hast schon angesprochen, es ist natürlich ein Riesenproblem, dass das nicht von heute auf morgen geht, dass es insgesamt zu wenig Psychiater, Psychologen, Psychoanalytiker, Therapeuten, ja, alles auch mit innen dran gehängt gibt. Das ist schwierig. Das ist keine Frage. Und da muss was passieren, weil ich kriege das natürlich auch mit. Ganz viele Leute, das muss ja übrigens nicht immer gleich Depression sein, das können ja auch mal Angststörungen, Panikattacken oder sonst was sein. Die warten ja jahrelang auf irgendwelche Termine. Das ist ja, und bei jemandem, der wirklich hochgradig depressiv ist, ist jahrelang aber mal ganz sicher zu lang, weil der wird den Termin nicht mehr wahrnehmen, wenn es ganz schlimm ist.
Ja, aber kommen wir mal wieder auf deine Geschichte zurück. Hast du deinen Vater noch mal sehen können? War das möglich? Nach seinem Tod?
Es wäre möglich gewesen. Möglich gewesen. Das habe ich aber nicht getan, weil mir auch ein anderer Kriminalbeamter gesagt hat, er würde es nicht empfehlen. Und dann hat mir die Vorstellung, dann hatte ich sofort eine Vorstellung, die übrigens auch, obwohl ich es nicht gesehen habe, in mir eingebrannt ist. Das ist ganz verrückt. Ich habe ein Bild von meinem Vater, das ist einfach nur zermanschtes Fleisch. Ist tatsächlich so. Obwohl ich es nicht gesehen habe. Aber mir wurde nur gesagt, das wollen Sie nicht wirklich sehen, ersparen Sie sich das. War also definitiv klar, dass es mein Vater ist. Das habe ich ja übrigens am Anfang, ich habe ja meinen Vater... Also jetzt wird's ja ganz abstrus, das habe ich noch nicht so oft erzählt. Ich habe ja meinen Vater 2 bis 3 Jahre lang noch gesehen in irgendwelchen Städten. Ich habe den durch Fußgängerzonen laufen sehen. Ich habe gedacht, ich sehe meinen Vater.
Glaube ich dir sofort.
Obwohl ich wusste, dass er tot ist.
Nein, ich habe ihn gesehen. Ja, man hat dir gesagt, dass er tot ist. Aber weil du dich nicht mit deinen eigenen Augen davon überzeugen konntest oder das nicht getan hast, bin ich absolut, glaube ich dir sofort, denn das Gehirn ist nicht in der Lage, dieses, was da passiert ist, zu begreifen rettet sich dann mit diesem Übersprungsgedanken oder dieser Hoffnung irgendwie, ja, vielleicht war das ja, die haben sich alle nur vertan oder so, weil das einfach zu viel ist, glaube ich. Das ist einfach zu viel für einen, das zu verstehen, vor allem in dem Alter noch. Und deswegen glaube ich dir sofort, mir ging es auch so, obwohl ich meine Mutter noch gesehen habe danach. Aber trotzdem, ja, ich habe sie auch gesehen danach. Ja. Wünschst du dir rückblickend, du hättest es gemacht, du hättest ihn noch mal gesehen? Hat deine Mutter oder deine Schwester, haben die das gemacht?
Nein, keiner. Keiner. Keiner hat das, ich glaube, auf alle hat das so gewirkt, wie es der Beamte gesagt hat, dass wir haben uns angeguckt und haben alle gesagt, okay, alles klar, das lassen wir.
Aber vor allem, wieso sagt das auch der Beamte? Der hat ihn ja wahrscheinlich nur dann am Tatort, oder wie nennt man das, am Unfallort gesehen, hat nicht einen Bestatter danach. Ja. Der hätte das doch besser beurteilen können eigentlich.
Ne? Ja, kann ich dir tatsächlich, das kann ich dir, also da würde ich jetzt lügen, da müsste ich jetzt was konstruieren, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass uns ein Kriminalbeamter gesagt hat, sie können, müssen aber nicht mehr aus Identifizierungsgründen. Ja, ja. Und wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, so hat er es, glaube ich, gesagt. Und diesem Tipp sind wir dann gefolgt. Ich glaube tatsächlich auch, da hätte ein Bestatter ganz schön viel machen müssen. Also aber weiß ich nicht. Das ist jetzt alles spekulativ.
Ja, eben. Und das ist aber immer ein ganz schwieriges Thema. Ich frage da immer alle Betroffenen nach. Und ich weiß, dass die, wo es nicht möglich war oder die Chance nicht wahrgenommen haben, viele von denen wünschen sich rückblickend, sie hätten es gemacht, weil, also ich habe meine Mutter nochmal gesehen, es war das Schlimmste, die hat sich erhängt und sie sah aber, also es war das schlimmste Bild, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Ich bin aber nichtsdestotrotz froh, dass ich es gesehen habe, weil so weiß ich, dass sie wirklich tot ist. Ich konnte mich mit meinen eigenen Augen davon überzeugen. Und ganz viele, vor allem Schienensuizid passiert ja auch so viel. Und viele haben eben Angst, genau wie du, weil man ihnen sagt, ja, vielleicht behalten sie ihn so in Erinnerung, wie er war. Aber viele denken rückblickend, dass es doch für die Verarbeitung der Geschichte doch vielleicht besser gewesen wäre. Aber das kann, da kann man ja auch keine allgemeine Empfehlung aussprechen. Das, es war ja auch so, wie es war bei euch. Also es kann man kann es ja jetzt rückwirkend sowieso nicht mehr ändern.
Ja, das ist genau das. Das kann man, glaube ich, wirklich nicht verallgemeinern. Ich kann logischerweise nicht mehr herausfinden, wie es gewesen wäre, wenn wir doch noch mal geschaut hätten. Ich muss aber sagen, dass mich das dann auch, ich habe von 2-3 Jahren gesprochen, die ich ihn später dann noch mal ablaufen sehen. Das hat aber auch dann war es aber auch erledigt, das muss ich schon auch dazu sagen. Also ich werde heute nicht noch schweißgebadet wach und denke, mein Vater läuft irgendwo rum. Nach 2, 3, sagen wir mal nach 5 Jahren habe ich das nie wieder gedacht, dass ich ihn irgendwo sehe. Und ehrlich gesagt behaupte ich jetzt auch von mir und auch von meiner Schwester und meiner Mutter, wir wussten alle, dass er tot ist. Und hat, ich glaube schon, dass wir das Unterbewusstsein hat vielleicht noch gehofft und gesagt, ja, aber vielleicht ist ja doch noch ein Wunder oder so. Aber das war dann relativ, also wirklich relativ schnell erledigt. Und ich habe auch relativ früh so vielleicht verdrängt, aber ich habe immer behauptet, verarbeitet, ist ja auch ein Unterschied. Aber ich habe dann sehr schnell angefangen, mich mit dieser Thematik schon intensiv zu beschäftigen. Und nicht nur Gespräche mit meiner Mutter, sondern mich auch mit meinem Vater im Nachhinein zu beschäftigen, was ich vielleicht nie so richtig gemacht habe. Ich habe mich nie dem gestellt, was an meinem Vater vielleicht auch nicht so toll war. Das habe ich alles erst viel später, als es mehr darum ging, als ich dann Familienvater wurde, was ich vielleicht noch anders machen könnte. Aber das warum ist ein Prozess.
Aber warum war das bei dir so, dass du dich mit dem Negativen nicht so beschäftigen wolltest? Weil mir ging es auch so und ich hatte immer, ich habe das vermieden, weil ich dachte, also aus schlechtem Gewissen. Ich habe gedacht, okay, ihre Leidensgeschichte war groß genug. Sie hat das Ende gefunden, was sie gefunden hat. Da kann ich ja nicht obendrein jetzt noch rückblicken, mich mit, ich weiß nicht, ich hätte mich als schlecht empfunden oder deswegen habe ich das lange, viele, viele Jahre vermieden. Warum hast du das nicht gemacht?
Weil ich persönlich von den Seiten, die ich im Nachhinein an meinem Vater vielleicht nicht so super fand, weil ich, so blöd das jetzt klingt, gar nicht so davon betroffen war. Weil ich tatsächlich zu ihm dieses Verhältnis hatte. Ich war der kleine Prinz in der Familie, der ist durch die Schule marschiert wie sonst was. Der war herausragender Sportler. Da gab es halt, wenn dann mal so die klassischen Lausbuben-Probleme. Ja. Ich habe nicht mitbekommen, wenn er mal sehr harsch zu meiner Mutter wurde. Ich habe nur ansatzweise mitbekommen, dass er meine Schwester auch mehr oder weniger fast zum Sport zwingen wollte. Mach doch auch mal was. Und dabei auch eine Art an den Tag gelegt hat, die für meine Schwester alles andere als schön war. Das habe ich ganz sicherlich verdrängt, wenn ich es denn überhaupt wusste und auch erfahren hatte. Aber ich persönlich habe in meiner Zeit, als mein Vater noch lebte, fast nur die schönen Dinge mit ihm erlebt. Die Dinge, die ich an ihm ganz schlimm finde im Nachhinein, waren übrigens weniger auch das, wie er zu meiner Mutter oder meiner Schwester war. Also er war ja kein Unmensch. Ich finde im Nachhinein, der Tod meines Vaters und sein Umgang mit dem, was Leute sagen, hat mein ganzes Leben geprägt. Das hat mein, also wenige Jahre danach habe ich gesagt, okay, was andere Menschen über mich erzählen, das registriere ich und ich würde gerne allen gefallen. Aber wenn es nicht so ist, scheiß der Hund drauf. Meine klare Haltung zum Leben und zu anderen Menschen ist entstanden im Umgang der Menschen mit dem Tod meines Vaters und mit der Geschichte, die meiner Meinung nach zu seinem Suizid geführt hat. Mein Vater hat sich umgebracht, weil er dachte, er wird den Erwartungen der Leute da draußen nicht gerecht. Ja, und?
Ja, eben. Ja, und? Ja. Also, okay, man hat dir dann irgendwann, nachdem er tot war, hast du dann schon verstanden, okay, das muss ein Suizid gewesen sein, aber hast du das wirklich, das hält man ja wahrscheinlich einfach nicht für möglich, vor allem, wenn du das Verhältnis zu ihm hattest, was du hattest und so weiter und wenn du nie irgendwas geahnt hast, hast du dich nicht gefragt, okay, das kann nicht sein oder hast du das wirklich relativ zügig dann akzeptieren können, dass es wohl so gewesen sein muss? Oder ist nicht immer ein Restzweifel geblieben?
Das habe ich... Nee, das hab ich wirklich, ja. Also wie gesagt, bis auf das Unterbewusstsein, was manchmal noch vorgespielt hat, da hinten war er doch gerade, bewusst habe ich das von der ersten Sekunde an, von der ersten Sekunde an, als mir gesagt wurde, er hat sich umgebracht, er hat sich wirklich freiwillig vor den Zug geworfen. Von dem Moment an habe ich immer, also auch in allen Gesprächen, das habe ich, wenn ich mit Leuten wirklich über das Thema gesprochen habe, mein Vater hat sich umgebracht. Immer. Es war immer, und es war für mich auch klar. Ich habe nur nicht damals verstanden, diese berühmte Frage, warum? Warum? Das habe ich nicht verstanden. Aber für mich war klar, mein Vater war nicht krank, mein Vater hatte keinen Unfall, mein Vater hat sich das Leben genommen. Habe ich sofort realisiert.
Ja. Was hat das mit dir als Sohn gemacht, dass der Vater, zu dem du so ein enges Verhältnis hattest, sich umgebracht hat oder sich umbringt? Weil es ist ja schon immer, finde ich, es ist schon sehr, es ist immer ein Unterschied, finde ich, wer sich umgebracht hat, ne? Also ob es jetzt wirklich wie in deinem Fall dein Vater oder bei mir meine Mutter, das macht was mit etwas ganz anderes mit einem, als wenn es jetzt mein Bruder oder meine Ehefrau oder keine Ahnung wer ist. Was hat das mit dir als 18-jähriger Frank gemacht?
Boah, die Frage habe ich mir nie so gestellt tatsächlich. Also wenn, dann geht es in die Richtung, was ich gerade schon gesagt habe, dass ich wirklich dann mir irgendwann überlegt habe, wie konnte es so weit kommen, aber jetzt gar nicht auf unser Verhältnis und auf mich als Sohn bezogen, sondern ich drücke das mal anders aus. Für mich als Mensch war in dem Moment klar, dass das Gelaber, die Ärzte haben so ein schönes Lied gemacht, lass die Leute reden. Ja. Das war mir relativ schnell klar. Für mich als Sohn kann ich sagen, was hat es mit mir gemacht? Ich war nicht mehr Sohn. Ich war von dem Moment an, so blöd das jetzt klingt, der Mann im Haus, der irgendwie gedacht hat, ich muss jetzt gucken, dass wir hier, scheiße, wie ist das mit der Halbwaisenrente, mit der Witwenrente und solche Sachen. Das war tatsächlich, das sind übrigens die Dinge, über die keiner so gerne spricht. Das sind übrigens die Dinge, die übrigens erstmal direkt nach dem ganzen emotionalen Scheiß ja direkt passieren müssen. Und das hat mich, ich war nicht mehr Sohn. Das ist das, was ich auch im Vorwort meines ersten Buches beschrieben habe. Wie gerne wüsste ich, wie er da oben, wo auch immer, ob man an den Himmel oder weiß ich nicht was glaubt, wie gerne hätte ich, dass er jetzt sieht, was ich tue und wie gerne wüsste ich, wie er das findet. Dann wäre ich nochmal Sohn. Ich war aber nicht mehr Sohn. Ich habe mir später mal Gedanken gemacht, in der Erziehung meiner Kinder habe ich überlegt, nicht wie sind meine Töchter, sondern wie möchte ich als Vater sein?
Ja.
So. Aber ich war, als mir klar war, dass mein Vater tot ist, war ich nicht mehr Sohn. Das war auf einen Streich erledigt.
Ja.
Es waren Erinnerungen. Und ich konnte immer über die Zeit mit meinem Vater sprechen, ohne es zu verklären. Aber es waren halt zu 95% positive Erinnerungen. Aber das war Erinnerung dann nur noch. Die Rolle und das Leben eines Sohnes war als Sohn des Vaters war erledigt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt wird's ja krude, war für mich unbewusst, heute weiß ich, dass das unbewusst war, auch meiner Mutter gegenüber die Rolle des Sohnes fast erledigt. Ich war plötzlich, ich war mehr Macher und nicht mehr Sohn, der sich orientiert an Eltern. Ganz verrückte Geschichte, aber das wäre ein eigenes Kapitel.
Ja, aber ist total plausibel. Aber hattest du nicht auch dieses Gefühl, also selbst wenn man das total versteht, ja okay, selbst wenn du es vorher jetzt nicht mitbekommen oder nicht geahnt oder nicht gewusst hast, aber rückblickend war ja die Erklärung, okay, er muss ja irgendwie auf irgendeine Art und Weise psychisch erkrankt gewesen sein, weil sonst wäre das ja nicht passiert. Mhm. Das weißt du jetzt heute alles, aber du als Sohn, der jetzt auf diese Art und Weise seinen Vater verloren hat, hast du nicht dieses Gefühl von, der hat dich im Stich gelassen oder du fühlst dich betrogen oder du, bei mir bleibt es auch so geblieben, okay, wenn schon für meine Mutter nicht wir als Kinder, ich habe noch einen Bruder, genug waren, dass sie hier bleibt, also wer soll dann sonst in meinem Leben noch bei mir bleiben, wenn ich es nicht wert war, wenn ich nicht liebenswert genug war, so, also hast du das nicht?
Ja. Doch, das hat, also das, da muss ich schon fair bleiben. Ich rede ja jetzt immer aus meiner heutigen Perspektive und würde dir sofort sagen, nein, Quatsch, ich habe das meinem Vater keine Sekunde übel genommen, denn er war ja krank. Gehe ich ins Jahr 1983 zurück, war diese berühmte Frage, warum? Und an diese Frage, warum, schließt sich natürlich an, warum hast du uns das nicht gesagt? Warum haben wir nicht so offen drüber geredet? Warum hast du uns nicht die Chance gegeben, gemeinsam da rauszukommen? Natürlich habe ich mir die Frage auch gestellt. Das war aber gar nicht so der Klassiker Sohn, Vater. Das habe ich vielleicht auch falsch verstanden. Aber natürlich haben wir in der Familie gedacht und wir waren auch, du hast uns im Stich gelassen. Ja, natürlich haben wir das gedacht. Aber selbstverständlich, alles andere wäre ja, das wäre ja ein zerrütteter Haufen gewesen, wenn wir gesagt hätten, Gott sei Dank ist er weg. Nein, wir haben natürlich gesagt, warum hast du uns nicht die Gelegenheit gegeben, diesen Mist zu verhindern? Wir hätten das doch zusammen geschafft. Ich habe in meinem Zimmer gesessen und habe die Wand angebrüllt und habe warum geschrien und habe gesagt, du hast uns keine Chance gegeben, das gemeinsam durchzustehen. Natürlich, das ist klar. Das ist immer...
Ich finde, das ist auch ganz schwierig und das macht den Todesfällen, wo das ein Suizid war, so besonders, weil ja, wir haben mit einem gewissen Abstand auch vielleicht und mit mehr Wissen, haben wir das Verständnis, warum das passiert ist. Okay, die waren erkrankt und die konnten einfach das Leben nicht mehr weiterleben. Das verstehen wir. Aber wir als Angehörige, in diesem Fall als Kinder, bleiben ja zurück. Das heißt, ich formuliere es immer so, ich habe ein Herz, was für meine Mutter schlägt, was absolut versteht, warum das passiert ist und warum sie das machen musste. Aber ich habe auch ein Herz, was für mich schlägt. Und ich bin die Tochter, die zurückgeblieben ist und die für den Rest des Lebens mit dieser Scheiße jetzt da irgendwie zurechtkommen muss. Und ich habe ja meine Tochtergefühle und die werden ja nicht ausgeschaltet, nur weil ich für sie Verständnis habe. Also deswegen, und diese beiden Herzen, die gehen nicht überein. Da gibt es keinen Kompromiss. Und das ist immer das super Schwierige, finde ich.
Ja, das ist, da muss man sich auch manchmal, gerade wenn man so wie ich lange, lange Jahre immer so stark sein möchte, das muss man sich auch schon eingestehen und einräumen, dass man da auch verzweifelt war, dass man verletzt war, dass man also ich war am Boden zerstört, das ist ja überhaupt keine Frage. Ich habe aber schon, also man merkt das vielleicht auch in diesem Gespräch, dass ich da ganz gut zwischen Empathie und Pragmatismus hin und her marschieren kann. Ich habe das schon auch irgendwann relativ pragmatisch genommen und habe dann gesagt, ich habe auch viel von ihm und seinem Werdegang und seinem Suizid gelernt, dass ich nämlich in bestimmten Situationen sofort, wenn es mir selbst mal ganz dreckig geht, die Menschen, die mir wirklich was bedeuten, ins Boot hole, wobei ich jetzt, das kann ich wirklich reinen Gewissens behaupten, was heißt reinen Gewissens, also klar behaupten, ich bin in keiner Weise gefährdet, in Depressionen zu verfallen, dazu bin ich viel zu lebensbejahend, aber wenn es mir scheiße geht, habe ich gelernt, drüber zu sprechen. Das ist übrigens was, da kann ich ihm dankbar für sein, das hat er mir sehr früh beigebracht. So sehr ich mich mit der ganz offenen, klaren Bewältigung dieses Ereignisses vielleicht schwer getan habe, obwohl ich immer dachte, ich mache es. Ich habe mit der echten Bewältigung, meine Therapeutin hat mir, ich habe mich, wie gesagt, es ist jetzt 10 Jahre her, wir haben das Jahr 2024, also es war 2014, habe ich mit der Therapeutin da gesessen. Da war mein Vater über 30 Jahre tot und ich habe mich mit ihm unterhalten. Ich habe mich mit einem Stuhl unterhalten. Also daran sieht man, ich habe übrigens schon die 25 Jahre vorher, habe ich schon gedacht, ich hätte das alles super gut verarbeitet. Endgültig, wenn man es überhaupt endgültig machen kann, habe ich es, glaube ich, in der Therapie mit verknusert. Aber ich habe auch viel Kraft aus der ganzen Geschichte und wie wir dann auch unser Leben anschließend gestaltet haben, gezogen. Und sehr, sehr viele Dinge, glaube ich, wenn es mich persönlich betrifft, wenn es mir wirklich mal scheiße geht, das kommt Gott sei Dank nicht oft vor, aber wenn das ist, kann ich drüber sprechen. Das wird immer als erstes meine Frau erfahren und meine Kinder im Zweifel auch übrigens. Das habe ich nämlich auch gelernt. Aber vor allem, glaube ich, bin ich sehr sensibel dafür geworden, wie ich mit anderen Menschen und vor allem mit meinen Lieben umgehe und wie ernst ich sie nehme und wo es mal nur einen Witz tut. Aber klar, ja, ich war an dem Punkt, wie hoffentlich, ehrlich gesagt, jeder, mal ganz kurz zu sagen, ey, du Mistsack, warum hast du uns das angetan? Das ist menschlich und ich glaube auch wichtig.
Ja, aber das hat schon sehr, sehr weitreichende Auswirkungen auch so eben auf den Rest deines Lebens gehabt, ne? Weil wenn das nicht passiert wäre, dann, also ich kann das für mich ganz klar behaupten, dass das hat schon, es ist einfach ein Leben davor und danach und das danach, das wäre definitiv anders verlaufen, wenn, es geht ja nicht nur um diesen Verlust und um die Trauer, sondern was das wirklich mit einem macht, dass ein Elternteil auf diese Art und Weise sich einem wegnimmt, so habe ich es teilweise auch empfunden. Einfach, auch wenn das ja Quatsch ist, weil es geht ja einfach nicht um uns. Die waren erkrankt und sie sind einfach an dieser Krankheit gestorben, so muss man es ja sehen, denn ich vergleiche das immer so ganz erbärmlich und hilflos mit einer Krebserkrankung, da sagt man ja auch nicht, wie konntest du mir das antun, einfach an Krebs zu sterben, und das ist ja Quatsch, also man muss es ja einfach sehen, dass sie an dieser Krankheit gestorben sind, aber es macht doch auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich, sehr viel mehr mit einem, als man das so denkt oder sich eingesteht oder so vielleicht.
Ja, das ist im ersten Schritt laienhaft, sagt man, das ist ja überflüssig. Krebs kriegst du, hast du Pech gehabt, aber, ja. Aber dir das Leben zu nehmen, das machst du ja das aktiv. Und da ist dann eben wieder diese Negierung dessen, dass es sich um eine Erkrankung handelt. Das ist ganz klar. Aber natürlich, vielleicht noch zum Thema, was das mit dem Leben von Menschen, von Hinterbliebenen macht. Also ganz sicher ist, dass mein Leben sehr, sehr wahrscheinlich komplett anders verlaufen wäre, weil zu dem Zeitpunkt, als mein Vater sich das Leben genommen hat, war der Kurs eingeschlagen, okay, wenn es eine Option, eventuell Profisportler, andere Option Sportmediziner werden. Das war glasklar. Als mein Vater, als der Sarg in die Erde gegangen ist, war für mich klar, so, warum wollte ich eigentlich wirklich Sportmediziner werden oder war das nicht mehr der Wunsch meines Vaters? Und weil es was ist, wo die Leute sagen, boah, guck mal, der ist Arzt. Jetzt mache ich, das war ganz schnell, war das so. Und das mache ich jetzt übrigens genau nicht. Jetzt mache ich erstmal das, worauf ich Bock habe. Und dann bin ich an die Sporthochschule nach Köln gegangen. Und was war es übrigens? Das ist ganz lustig. Alle Leute aus unserem Bekannten- und Freundeskreis, also vor allem von meiner Mutter, haben sich das Maul zerrissen. Ich drücke das jetzt mal ein bisschen krass aus. Ja, manche haben auch nur warnend den Zeigefinger gehoben. Ja, aber der Junge, Sport, was will er, Sportlehrer werden oder was? Der soll doch was Anständiges lernen.
Ja.
Und viele Jahre später habe ich irgendwann da gesessen und habe die Menschen, die das damals gesagt haben, ist ein Achtung, Arroganzanfall, und habe sie alle gefragt, wie glücklich sie im Leben denn sind und wenn das noch nicht reichen würde, was sie denn so im Jahr verdienen würden. Oh, das kam nicht gut an.
Ja, das glaube ich.
Ja, das sind dann so Kleinigkeiten, ne? Da kommt dann mal so ein kleiner Revanchismus durch. Aber ganz sicher wäre ich einen anderen Weg gegangen, glaube ich auch. Ich glaube auch, mein Vater hätte mich in eine andere Richtung geschubst, ehrlich gesagt. Weil er ja nicht gewusst hätte, was aus dem Weg, den ich jetzt im Endeffekt gegangen bin, werden kann. Mein Vater hätte wahrscheinlich gesagt, Junge, du hast doch nicht alle Tassen im Schrank. Jetzt gehst du an die Uni nach Köln und studierst bitte Medizin. Und wahrscheinlich hätte ich es sogar gemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber plus meine Einstellung zu Menschen, plus meine Einstellung zu Leuten, die sich nur stark fühlen, wenn sie andere klein machen oder so. Das hat mein Leben ganz sicher. Manche werden jetzt sagen, ach so, darum ist der so ein Arschloch geworden. Aber das hat mein Leben extrem geprägt. Ganz extrem.
Ja, ich meine, Arschloch, ja gut, das ist halt das, was man dann schnell, den Schluss, den man dann schnell zieht. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so, du machst ja auch so ein bisschen so den Eindruck, du bist so getrieben oder du hast auch so gar keinen Bock, dich mehr mit so Nichtigkeiten auseinanderzusetzen, mit so einem Scheiß. Liegt das daran, was passiert ist? Weil ich denke immer, meine Güte, das ist euch wichtig, welchen Pullover jetzt die Nachbarin trägt. Ey, es gibt wirklich, aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, es gibt so viel wichtigere und dramatischere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Bist du auch so ungeduldig aufgrund dessen, was passiert ist? Oder bist du eh so ein Typ gewesen?
Das maße ich mir nicht an, mich zu beurteilen, wie ich mit 15, 16, 17 war.
Ja, ja.
War eine bestimmte Basis schon gelegt, charakterlich und durch die Erziehung etc. Aber ich bin da, ich weiß es nicht. Eins kann ich aber sagen, ich bin da zwei Menschen. Ich kann da sehr wohl unterscheiden. Ich bin schon, und da mag das wieder eine Rolle spielen, dieses lass die Leute reden. mir ist tatsächlich sicherlich auch aufgrund der Geschehnisse sehr früh sehr egal gewesen, ob Leute darüber die Nase rümpfen, ob ich gerade eine Jogginghose trage oder einen Armani-Anzug, ob ich die Haare geschnitten habe oder ob die aussehen wie ein Wischmopp. Das war mir sehr früh auch, und das ist wichtig an dieser Stelle zu betonen, nicht erst seit ich mir das, wie die Leute heutzutage immer sagen, ja, der lebt ja in seinem Elfenbeinturm, der kann es sich ja auch erlauben, der muss ja auf nichts mehr achten. Ich war, spätestens nach dem Tod meines Vaters, war ich immer so, dass ich gesagt habe, ist mir doch scheißegal, was die Leute sagen. Ja. Nicht in jeder Hinsicht logischerweise, aber bei so sogenannten Äußerlichkeiten. Im Job ist es natürlich für mich ein bisschen was anderes. Ich bin ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und da würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, mir ist scheißegal, was Leute sagen, weil unterm Strich bin ich ja bis zu einem gewissen Punkt sogar leider, in Anführungsstrichen leider, abhängig von dem, was die Leute sagen. Weil wenn alle das scheiße finden, was ich mache, bin ich in meiner Berufssparte irgendwann raus. Ja. Das ist mir übrigens aber heutzutage auch scheißegal. Das war aber nicht immer so.
Ja, ist ja irgendwann auch eine schöne Erkenntnis, ne? Das ist ja auch gut. Ja. Ich springe
aber ich werde mich nie, um das vielleicht noch abzuschließen, warte kurz, ich werde mich nie, um das abzuschließen, nur, selbst wenn es um den Job geht, beziehungsweise ging, niemals hätte ich mich Leuten zu gefallen verdreht. Das ist die ganz, also da können wir Conclusio rausziehen. Die ganz große Erkenntnis aus dem Selbstmord meines Vaters ist, don't try to please everybody. Das geht nicht. Du kannst nicht allen Menschen gefallen. Geh deinen Weg und geh den Weg, von dem du überzeugt bist, ohne dabei lauter Leichen in Anführungsstrichen zu hinterlassen.
Ja. Absolut, ja, das kann ich nur bestätigen, genau. Aber ist bei dir, ich meine, du warst eben noch so jung, ich meine, ich war 10 Jahre älter, als es passiert ist, aber trotzdem ist bei mir im Unterbewusstsein hängen geblieben. Bewusst weiß ich, dass das Quatsch ist, dass das einfach nicht stimmt, aber im Unterbewusstsein ist bei mir, glaube ich, hängen geblieben, wenn du dich nur noch mehr bemüht hättest, wäre das nicht passiert. Also hast du mal irgendwie dieses, wir wissen, dass keiner schuld daran ist, was passiert oder was passiert ist, aber trotzdem, fürs eigene Gefühl, hast du irgendwann mal gedacht, oh Mensch, warum habe ich das nicht gesehen? Ich hätte es sehen müssen, ich war doch so eng mit ihm, oder wenn ich doch nur dies mehr gemacht hätte oder das, oder hattest du das nie?
Ist ein total menschlicher Zug, verstehe ich auch, habe ich tatsächlich nie gehabt. Ich habe die Frage gestellt, warum? Ich habe aber nie die Frage gestellt, warum habe ich ihm nicht geholfen? Ja. Weil ich es nicht konnte, ist ganz einfach. Genau. Es gibt eine ganz, ganz einfache, wir müssen dabei aber zugrunde legen, dass es damals einfach noch viel weniger Wissen über die Geschichte gab. Ich glaube, und das ist jetzt ganz gefährlich, was ich sage, aber auch meine Mutter ist schon verstorben, die hört das nicht mehr. Ich glaube schon, dass meine Mutter mit dem Wissen des Jahres 2023, gehen wir jetzt einfach mal 40 Jahre vom Tod meines Vaters weiter in Richtung heute. So, ich glaube schon, dass meine Mutter eventuell versucht hätte, direkt einen absoluten Fachmann, eine Fachfrau zu konsultieren. Aber da geht's ja schon los. Im Zweifel gab's die in Hagen in Westfalen 1983 gar nicht. Da geht's ja schon los. Und wenn man dann anfängt zu fragen, wenn man das jetzt mal wirklich wieder so pragmatisch angeht, warum habe ich nicht? Warum? Ich glaube, das ist übrigens eine Killer-Herangehensweise an die ganze Problematik. Ja. Ich glaube, die Leute werden verrückt, weil am Ende sind wir an dem Punkt, wo die Leute sich plötzlich die Schuld an diesem endgültigen letzten Schritt des Erkrankten geben. Aber Schuld ist, wenn überhaupt, die Krankheit.
Ganz genau.
Die ist schuld und nicht irgendein Verwandter.
Ganz genau. Und deswegen, ich meine, ich kenne diesen Gedanken, der treibt mich bis heute auch noch um, weil ich weiß, sie war erkrankt, aber ich denke dann auch immer, aber vielleicht, es wurde nicht alles probiert, sie hätte Medikamente nehmen können und dies und das, aber genau wie in deinem Fall, ich wusste nicht, dass sie erkrankt ist. Ja, rückblickend, ich habe ihr natürlich alles angemerkt, also es waren alle Anzeichen da, ich habe es nur aber einfach nicht gewusst und deswegen kann ich mir den Vorwurf eigentlich nicht machen, ja gut, ich hätte aber dies noch machen können oder so, aber nichtsdestotrotz denke ich, okay, man kann sie nicht als austherapieren kritisiert oder so bezeichnen. Und deswegen denke ich, also habe ich im Unterbewusstsein immer dieses, ach scheiße, man hätte doch noch dies und das machen müssen oder können oder so. Aber nein, die Situation hat es einfach nicht hergegeben, weil es war, wie es war. Und da ziehe ich wieder diesen hilflosen Versuch der Krebs, Vergleich der Krebserkrankung hinzu. Du fragst dich ja auch nicht bei jemandem, der an Krebs gestorben ist, oder denkst du ja nicht, ja, ich habe, es liegt an einem Versäumnis meinerseits. Nein, also da kann ich ja genauso wenig machen. Deswegen eben diese Akzeptanz ist,
nein,
ist eine.
Nein, ich warne. Ja, ich warne da auch extrem vor. Es steht mir nicht zu, tue ich aber trotzdem. Ich warne da extrem vor, dass man sich da das Hirn zermartert und sich am Ende, man macht ja nichts anderes, als sich selbst Schuld zu geben. Selbst wenn man übrigens, jetzt wird's ja wieder Vogelwild, selbst wenn man Dinge registriert und versucht zu helfen, es kann übrigens trotzdem am Ende passieren. Das ist ja das Tückische an dieser Krankheit. Selbst wenn Möglichkeiten der Hilfe genutzt werden, wenn da ein Prozess im Gange ist, wenn ein Therapieplatz da ist. Das ist jetzt nur ein schwacher Trost, aber selbst dann, es kann passieren. Es ist eine Krankheit. Das ist ganz, ganz wichtig zu realisieren. Und alles andere, alles forschen und suchen, was hätte ich anders machen können, treibt dich maximal in den Wahnsinn, glaube ich.
In den Wahnsinn, genau. Ja, aber es ist dieses, weil die Seele einfach keinen, oder der Verstand keine Ruhe findet, weil man es einfach, man wird es nie begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie du schon sagst, du hast ja auch mal nach dem Warum, hast immer nach dem Warum gefragt. Ja gut, aber dieses, weil das einfach eine Krankheit ist, die du nicht sehen kannst, fällt es einem so schwer, das so zu akzeptieren, dass das einfach wirklich deswegen passiert ist, ja. Und ich finde das auch so, gerade in diesen Fällen, wo man es überhaupt nicht wahrgenommen hat, wie es ja im Fall deines Vaters auch war, ist das ja schon eigentlich wie so ein Doppelleben. Und das, finde ich, macht so dieses Mitgefühl oder Mitleid für denjenigen, der da verstorben ist am Ende, macht noch, also meins zumindest, noch größer, weil was muss das für eine Anstrengung gewesen sein, das 24 Stunden am Tag zu verbergen, weil es muss ihm ja unendlich dreckig gegangen sein, weil sonst wäre das ja nicht das Outcome gewesen. Also das ist ja wie ein Doppelleben und oder so, hast du das Gefühl, du kanntest ihn letztendlich eigentlich gar nicht richtig, weil er hat ja geschauspielert dir gegenüber.
Ja, das ist ein spannender Ansatz. Ich behaupte trotzdem, dass ich meinen Vater sehr gut gekannt habe. Meinetwegen habe ich ihn komplett nur gekannt bis zu seiner Erkrankung. Also den Weg gehe ich mit, weil in dem Moment war er tatsächlich nicht schizophren, aber schon, er war zwei Persönlichkeiten. Das, was in ihm passiert ist, wie er empfunden hat, und das, was er nach außen vermittelt hat. Glaube ich schon. Ich glaube trotzdem, dass ich ihn insgesamt gut gekannt habe. Wesen und den Charakter meines Vaters, da kann ich mich gut dran erinnern. Ich habe nur diese Krankheit nicht erkannt und somit logischerweise auch nicht verstanden. So gehe ich an diese Geschichte ran. Vielleicht eins noch zu der Thematik. Ich bin kein Wissenschaftler auf dem Gebiet, aber wie gesagt, ich habe auch sehr, sehr viel gelesen, mich mit auch Betroffenen schon häufiger mal unterhalten. Ich glaube übrigens tatsächlich, ohne das jetzt hier wissenschaftlich untermauern zu können, dass gerade diese Leute, diese gnadenlos guten Schauspieler, das ist das wirklich Tückische und Gefährliche an dieser Krankheit. Es sind ja manchmal auch die, die nur rumliegen und sagen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Aber die krassen Fälle sind exakt die meines Vaters. Übrigens, Robert Enke war ähnlich. Der hat sich wenigstens noch seiner Frau gegenüber hin und wieder mal geöffnet. Aber ehrlich gesagt sind es die Leute, wo du denkst, ach, guck mal, im Falle meines Vaters, der Heinz Herrmann, der ist heute wieder gut drauf, der schmeißt den ganzen Abend. Im Nachhinein weiß ich, was muss den Mann das zerrissen haben, innerlich zu wissen, ey, ich hader gerade mit ganz anderen Dingen, aber hier heißt es, wir lassen die Kuh fliegen. Unfassbar. Ja. Aber diese Fälle, da warne ich immer vor, wenn du spürst, dass du einen vermeintlich fröhlichen, immer extrem betonend glücklichen Menschen hast, wo du aber man hat ja manchmal so ein bisschen so ein Gespür und merkt, aber es gibt diese Momente, wo du denkst, oh Gott, der ist ja ganz anders, als ich denke. Da, Leute, seid wachsam, seid achtsam, weil ich glaube, da stecken die ganz krassen Fälle oft hinter. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Hinweis, ne? Dass man da mal hin und wieder hört, gerade bei denen, die scheinbar immer fröhlich sind. Und dann diese Momente, wo du das Gefühl hast, die brechen gerade komplett zusammen. Was ist denn da los? Und am nächsten Tag erzählen sie dir wieder, wie gut es ihnen geht. Da finde ich es wichtig, mal genauer zu gucken.
Ja, genau, aber das ist ja dennoch, also ich habe mich jetzt gerade, während du erzähltest, gefragt, weil ich meine natürlich das, was passiert ist, das macht einen unglaublich sensibel, viel empathischer ja auch unter Umständen und so weiter, aber obwohl, trotz des ganzen Wissens, was ich jetzt habe, trotz meiner eigenen Erfahrung, frage ich mich gerade, ob mich das wirklich, wenn jemand wirklich immer gut drauf ist und man sich gar keine...
Ob du dir zutraust, das zu beurteilen?
Ja, also das wirklich so wahrzunehmen und dann zu schalten, okay, oh krass, das könnte jetzt gerade so ein Fall sein, über den ich ja auch ständig mit anderen spreche, weil, ob man wirklich, das ist diese Krankheit ist
Nein,
so
also pass auf, deshalb habe ich auch gesagt, bloß nicht, genau, deshalb bloß nicht, bin kein Wissenschaftler, kein Forscher zu dem Gebiet. Ja. Und ich meine auch, also in Gottes Namen jetzt nicht jeden hinterfragen, der ein fröhlicher Mensch ist, das meine ich nicht. Aber es gibt doch... Hast du das nicht auch mal erlebt, so Leute, wo du dann ganz kurz zuckst und vielleicht sind wir da besonders sensibilisiert, aber wo du ganz kurz guckst und ich rede nicht davon, dass jemand, der sonst immer gut gelaunt ist, mal sagt, ach, lass mich mal heute in Ruhe, heute, ich habe einen scheiß Tag, das meine ich nicht, sondern es ist jetzt vielleicht hier viel zu sehr so in die Tiefe gehend, aber es gibt diese Fälle, ich habe so Leute schon erlebt, wo ich dann wirklich deren Freunden oder Partnern gesagt habe, ey, hast du schon mal... Ist das häufiger so krass, so diese Stimmungsschwankungen, so ganz krass?
Ja.
Und das ist das Einzige, wo ich dann, und dann würde ich auch wieder meine Klappe halten, weil ich bin kein Arzt. Ne?
Ja, ja, du, aber ich meine, einmal besser zu viel nachgefragt oder was gesagt als zu wenig. Ne? Ich habe das inzwischen bei Kindern und Jugendlichen, wo ich denke, okay, da hat gar keiner ein Auge drauf. Bei Jugendlichen ist das die zweithäufigste Todesursache und auch ich erfahre immer mehr, wie viele Suizide bei Kindern stattfinden, was mir auch nicht klar war. Und ich habe, seit ich das weiß, auch bei Kindern habe ich ein totales, da spüre ich sowas sofort, wo ich denke, boah, das ist ein Fall, wo man auf jeden Fall drauf gucken sollte oder das mal im Auge behalten sollte oder mal überprüfen sollte oder wie auch immer, weil da macht sich ja gar keiner einen Kopf drum irgendwie. Ne? Nee. Ja, also ja, das ist schon...
Ja, die Krankheit ist ein Drecksack.
Ist wirklich ein Arschloch. Und ich weiß gar nicht, ob es, da wird's ja, wie sollte es da wissenschaftliche oder Untersuchungen oder Statistiken drüber geben, wie viele Suizide wirklich vermeintlich absolut wie bei deinem Vater aus dem Nichts passieren und bei wie vielen man es vorher schon den Werdegang der Krankheit irgendwie miterlebt hat und so. Ich weiß nicht, aber ich habe den Eindruck, es sind mehr Suizide, die wirklich so vermeintlich aus dem Nichts passieren. Also da sieht man ja, wie die Krankheit wozu die imstande sind, obwohl sie so schwer erkrankt sind, so schauspielern können, dass niemand auch nur einen Verdacht schöpft.
Ich wollte es eigentlich in diesem Gespräch nicht sagen, jetzt sage ich es doch mal, das haben mir auch schon Leute vom Fach bestätigt, die ganz oft davon sprechen, wie schlecht es ihnen geht und sogar davon sprechen, sie bringen sich um. Sind in den seltensten Fällen die, die es wirklich tun. Es sind verrückterweise die, wo du denkst, wir sind über den Berg oder du merkst es erst gar nicht. Das ist das Verrückte. Was nicht bedeutet, jemanden, der sagt, ich bringe mich morgen um, nicht ernst zu nehmen. Aber macht es so schlimm.
Das stimmt. Auch, aber ich habe die letzten beiden Folgen habe ich mit einer Psychologin aufgenommen und der habe ich ganz viele Fragen zum Thema Suizid und Depression gestellt, die ich in der Community quasi eingesammelt habe. Und das war eine Frage davon. Und die hat ganz klar gesagt, das stimmt nicht. Weil das ist immer so dieses, was man so hört, was man sich so sagt, ja, die darüber reden, die machen das nicht. Da musst du dir keine, solange die darüber reden, musst du dir keine Sorgen machen. Machen die das nicht. Mhm. Das stimmt nicht. Ist nachgewiesen. Also Und ich meine, das macht es natürlich umso schwieriger, weil da haben wir wieder die Leute, die das so aus Aufmerksamkeitsgründen oder hilferufmäßig oder so, das dann mal so sagen. Das ist aber das Problem, die dann rauszufiltern. Also insofern, wenn das einer sagt, das sagt keiner aus Spaß, sondern immer ernst nehmen und immer einmal mehr sich kümmern oder sich da mal nachfragen oder weil ich habe das auch gedacht, ich habe das auch behauptet, stimmt nicht. Jetzt haben wir wieder was gelernt,
Okay.
Macht es natürlich.
Ja, das ist auch wichtig, weil da neige ich tatsächlich dazu zu sagen, ja komm, also solange die da so viel drüber faseln, dann mache ich mir eigentlich weniger Sorgen. Das ist ein guter Punkt. Also bleiben wir einfach dabei, immer wenn man sowas registriert, ernst nehmen, nachfragen, aufmerksam sein.
Absolut, ganz genau, ja. Wie findest du die Art des Suizides, die dein Vater gewählt hat? Hast du da eine Meinung zu? Macht das irgendwas mit dir?
Nee, tatsächlich nicht. Ich zucke heute noch zusammen, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin und es gibt einen Zwischenfall und es ist klar, was passiert ist. Mhm. Da zucke ich zusammen, aber ehrlich gesagt habe ich mir nie Gedanken gemacht, hätte er sich doch lieber eine Kugel in den Kopf geschossen oder sonst was. Mir wäre lieber gewesen, er hätte es gar nicht gemacht. Habe ich mir nie Gedanken gemacht, warum er das jetzt so gemacht hat oder ob das gut oder schlecht oder keine Sekunde.
Okay, ja, weil ich stelle diese Frage immer und weil mit ganz vielen macht das was. In meinem Fall auch, dieses Erhängen und auch ein Schienensuizid ist ja so brutal und ich weiß, dass das mit ganz vielen Angehörigen nochmal einmal mehr was macht. Dass derjenige diese brutal, ja, absolut. Absolut. Mhm. Okay. Ja. Aber deswegen ist es ja.
Nee, habe ich nie gehabt, weil, also nochmal, es müsste ja eigentlich bei mir besonders ausgeprägt sein, nachdem die Kripo gesagt hat, gucken Sie sich das lieber nicht an, weil dann passiert ja diese Vorstellung im Schädel. Ja. Aber tatsächlich ist das, weißt du, das Ergebnis ist das Gleiche. Ist natürlich ein Suizid. Wie, ist ehrlich gesagt egal.
Ja, ich freue mich für dich, dass du das so empfindest. Ja, das ist gut. Ja. Inwiefern, ich meine, du hast es schon in Teilen beschrieben, hast du dich verändert seitdem? Ja, du hast schon gesagt, du hast viel offenere Augen, du hast viel offenere Ohren, du gehst viel mehr auf die Menschen zu. Aber ich meine, es ist natürlich auch müßig, weil du weißt nicht, wie du dich entwickelt hättest oder wie du heute geworden wärst, wenn das nicht passiert wäre. Aber deswegen ist die Frage wahrscheinlich einfach Quatsch, weil du hast sie schon beantwortet. Hast du deinen
Quatsch ist das nicht. Ja. Also ich kann schon sagen, dass ich neben dem, was ich als positiv empfinde, dass ich es schaffe, weniger um das Geplapper der Menschen zu geben, weder in der analogen noch vor allem in der digitalen Welt. Da hat es mir geholfen. Ich bin aber ganz sicher auch in Zügen härter geworden, weil es eben, weil ich tatsächlich durch diesen Suizid meines Vaters, zum einen durch den Verlust, den wir erlitten haben, aber auch durch das, wie unser Leben sich verändert hat, auf wirklich allen Ebenen, das war halt hart. Wir mussten hart gucken, wie wir zu Potte und zu Rande kommen und wie das alles weiterläuft. Das war auf allen Ebenen gefühlsmäßig, aber auch wirtschaftlich zu damaliger Zeit noch, was die gesellschaftliche Akzeptanz bei Suizid des Vaters, des Ehemanns mit sich bringt, war das kein Zuckerschlecken und das natürlich macht das was mit einem Menschen und natürlich härtet das auch in Anführungsstrichen ab. Aber ich glaube, dass es mir, und das klingt jetzt wirklich ganz verrückt, extrem geholfen hat, meinen Weg so zu gehen, wie ich ihn dann am Ende gegangen bin. Zunächst beruflich und mit ein bisschen Reflexion dann auch in der Erziehung meiner Kinder.
Ja. Hast du deinen Töchtern, musst du ja irgendwann gesagt haben, was passiert ist, wie er zu Tode gekommen ist. Mhm. Wann, wie alt waren die da? Hast du überlegt, ob du es machen sollst oder wann du wie ehrlich sein sollst? Oder war das für dich immer gar kein Thema?
Das war nie ein Thema, weil dann würde ich ja alles in Schutt und Asche treten, was ich hier die ganze Zeit erzähle und würde ja auch irgendwie da um den heißen Brei drum rumreden. Das war nie meine Art. Es war schon so, dass ein gewisses Alter erreicht sein musste, damit auch gegeben ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie das verstehen können.
Nämlich welches?
Das war aber relativ, das wird so in dem Bereich schon zwischen 8 und 10 Jahren habe ich mit denen darüber. Also ich habe mir das nicht aufgeschrieben, jetzt genau wie alt sie da waren. Aber so in dem Bereich, wo ja auch irgendwann die Frage kommt, warum, was ist denn eigentlich mit dem Opa? Die Frage, die kam schon vorher. Und dann war es am, also als sie ganz klein waren, habe ich gesagt, der Opa ist nicht mehr da, der Opa ist früh gestorben. Also einer Fünfjährigen muss ich nicht erklären, der hat sich vor den Zug geschmissen. Ich vermute auch, dass es eher so zehn, dass sie jeweils zehn waren, als ich das so richtig dann erklärt habe. Aber das gehört für sie dazu. Und ehrlich gesagt, ist es natürlich für sie, klingt jetzt auch komisch, ist aber de facto so, einfacher zu verpacken, weil sie ihn ja nie kennengelernt haben. Das heißt, das ist ja total abstrakt. Für sie ist es nur, warum haben wir da nie einen Opa von Papas Seite gehabt? Und warum hat er das wohl gemacht? Und da die Gespräche sind dann gefolgt, warum ich glaube, dass er es gemacht hat. Das ist dann erst später, als sie älter waren. Aber die wissen beide, die sind jetzt 20 und 15, die wissen beide über diese Geschichte Bescheid. Und die können jederzeit zu mir kommen und können, wenn sie da Fragen zu haben oder wenn sie meinen, dass mein Verhalten darauf schließen lässt, dass ich irgendwas nicht verarbeitet habe, könnten die jederzeit zu mir kommen.
Ja, weil die Fragen kriege ich ganz oft, ja, wann sagt man es Kindern, wie sagt man es denen am besten? Und es heißt ja immer, also man muss Kindern oder sollte am besten Kindern gegenüber immer ehrlich sein, weil die können viel mehr verkraften, als man ihnen das so zutraut oder als man das so denkt. Aber ich habe das genauso gehandhabt wie du. Ich habe auch so gedacht, ich habe gewartet, bis mein Sohn, der hat seine Oma auch nie kennengelernt, habe auch gewartet, da war der auch so 10 oder so, weil ich wollte auch vorher nicht, dass dieses Kind überhaupt um die Möglichkeit, sein Leben durch die eigene Hand zu beenden, überhaupt erfährt. Ich wollte, dass er das gar nicht erst weiß, also zumindest nicht in den ersten Jahren, sondern ich meine, die erfahren das schon früh genug, aber deswegen, ich wollte nicht, dass er aufwächst mit dem Wissen, okay, ja, ach so, man kann sich ja auch einfach selber aus dem Leben verabschieden. Das wollte ich erstmal lieber nicht. Hast du irgendwann, ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, dass ich das bei dir zum ersten Mal wahrgenommen habe, dass du mit dem Suizid deines Vaters an die Öffentlichkeit gegangen bist, war so zu seinem, ich weiß nicht, 35. Todestag, glaube ich, oder hast du, war das für dich irgendwie eine aktive, bewusste Entscheidung oder bist du immer, weil ich meine, das ist ja nichts, wovon man von sich aus so ungefragt so erzählt irgendwie, ne? Wie bist du damit umgegangen in der Öffentlichkeit?
Also ich habe, wenn es auf meine Eltern zu sprechen kam, und bis 2020 hat ja auch meine Mutter noch gelebt, habe ich immer davon von meiner Mutter gesprochen und dass mein Vater früh gestorben ist. Und ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich in 95% der Fälle dann angehängt, er hat sich das Leben genommen. Aha. Weil ich da nie rumeiern wollte, das gehört zu mir so. Aber ich bin da ja logischerweise in normalen Interviews oder so nicht drauf angesprochen worden. Deshalb habe ich das dann auch nicht thematisiert, aber weder aus Scham noch aus sonst welchen Gründen, sondern weil ich ja nicht ich fand das jetzt nicht so spannend, proaktiv mit der Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber nochmal, da spielt Scham oder sonst was überhaupt keine Rolle. Ich habe immer gedacht, das interessiert die Leute nicht oder es geht keinen was an. Und dann hat sich das geändert, exakt als ich 2013 mein Buch rausgebracht habe. Also das war dann eben 30 Jahre nach dem Selbstmord meines Vaters. Und da habe ich gedacht, okay, in diesem ersten Buch fasse ich einfach so 25 besondere Gegebenheiten aus meinem Berufsleben zusammen. In kurzen Kapiteln. Treffen mit Michael Jordan, Treffen mit Michail Gorbatschow und. Und da habe ich gedacht, mein Gott, wie gerne hätte ich es gehabt, dass mein Vater all diese Dinge erlebt hätte. Nicht das Buch lesen könnte, sondern die Dinge miterlebt hätte. Und dann habe ich das Vorwort in diesem Buch meinem Vater gewidmet. Und in dem Moment war mir natürlich klar, jetzt ist es öffentlich. Erstaunlicherweise, und daran sieht man, dass ich doch so ein harter Hund bin, haben sich die Leute auch danach seltenst getraut, mich darauf anzusprechen. Und erst vor ein paar Monaten habe ich ein großes Interview in der Zeit, im Zeitmagazin gehabt, wo über das Thema gesprochen wurde. Und schon länger verfolge ich gerade, also da gibt es ja auch noch die interessante und harte Geschichte, dass ich mal in einer Fernsehsendung live moderiert habe. Und während ich moderiere, kriege ich aufs Ohr die Meldung, dass ein Bundesliga-Schiedsrichter im Hotel, in dem ich regelmäßig bin, in Köln, versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Und ich stehe gerade in der Fernsehsendung und muss das live im Fernsehen, muss ich sagen, übrigens das Spiel so und so, andere Schiedsrichterbesetzung, Baba Grafati ist in der Badewanne im Hyatt in Köln gefunden worden, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Das sind Momente, das kann man auch keinem beschreiben, weil in dem Moment ist alles wieder da. Ist alles wieder da. Ja. Und es hat kein Zuschauer hat's gemerkt. Und diese Geschichten habe ich dann später, wenn ich drauf angesprochen worden bin, mal erzählt. Sonst gehe ich mit sowas nicht hausieren. Und der Fall Enke hat mich natürlich auch sehr betroffen gemacht, weil es eben für mich dann immer die Vermischung Berufsleben und private Erfahrungen ist. Und da bin ich dann auf die Stiftung von Theresa Enke gestoßen und verfolge das immer wieder, was die da so machen.
Ja, ja. Machst du auch immer wieder, ich meine, du machst die Erfahrung, weil ich habe es unter deinen Posts auch gesehen. Ich finde, das macht mich immer ehrlich gesagt traurig, weil so viele darunter kommentieren, die ganz offensichtlich ja auch betroffen sind, entweder weil sie jemanden durch Suizid verloren haben oder weil sie selber an Depressionen erkrankt sind, die immer dich dann dazu beglückwünschen, wie mutig du bist. Und ich finde das immer, das sagen die Leute zu mir auch und ich denke immer, das hat doch mit Mut nichts zu tun. Wir haben uns dieses Schicksal nicht ausgesucht und wieso ist das in deren Augen mutig, dass wir über dieses Schicksal sprechen? Weil, wieso Mut? Also das beinhaltet ja eben, dass wir uns eigentlich dafür schämen sollten oder eigentlich damit verstecken sollten oder was? Das ist eine Katastrophe.
Sei gnädiger mit ihnen. Tu dir und mir den Gefallen. Sei gnädiger mit denen, weil das sind die Guten, die im Netz kommentieren. Sie machen das ja aus Unwissenheit. Sie machen die meinen das nicht böse. Du hast, ich verstehe total, was du meinst.
So war das auch gar nicht gemeint. Ich wollte nur uns weniger hervorheben, weil sie heben uns ja dadurch hervor, weil wir sind die Mutigen, die davor weggehen. Nee, es ist gar nicht, wir sind gar nicht mutig, weil wir sprechen einfach nur das aus, was passiert ist. Und deswegen, ich wollte das nicht gegen sie, sondern uns so ein bisschen damit aus dem Fokus nehmen, weil ich finde nicht, dass Mut dazugehören sollte überhaupt. Das ist ja schlimm, wenn das so...
Nee, bleib mal ruhig. Da gehen wir nicht d'accord. Bleib mal ruhig im Fokus und mach das so weiter und akzeptiere, wenn Leute das als mutig empfinden. Ich verstehe total, was du meinst. Es sollte, und jetzt kommt der entscheidende Ansatz, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, da so mit umzugehen. Aber wir reden jetzt hier, ich glaube, seit über einer Stunde, anderthalb Stunden über dieses Thema. Allein das besagt, dass es nicht selbstverständlich ist. Nee, genau. Und deshalb, ob man es jetzt mutig oder vielleicht können wir uns ja darauf einigen in Zukunft, dass die Leute das auch als einfach offen, wir reden offen über diese Geschichte, akzeptieren. Aber ich glaube tatsächlich, ich weiß auch, wie du das gemeint hast, aber das ist ganz wichtig. Ich finde das toll, denn ich hatte ja, das ist ja noch nicht so lange her, da hat mir ja einer, der lustig sein wollte, der hat es gar nicht böse gemeint, der hat dann so einen Spruch in Richtung Depressionen in meine Richtung gemacht. Also ich sollte mich mal ruhig zur Ruhe setzen, bevor ich noch Depressionen bekäme. Das ist natürlich, da habe ich ja live im Fernsehen drauf reagiert und habe gesagt, pass mal auf, Bürschchen. Habe ich gesagt, Kamera groß auf mich, so Freundchen. Jetzt kriegst du gleich ein Riesenproblem und da machst du dir gar kein Bild von, wie groß das Problem wird. So, der hat sich aber übrigens 3 Sekunden später, öffentlich hat er um Entschuldigung gebeten. Das kann ich dann übrigens auch annehmen. Ja. Also ich finde, und wenn ich dann, nachdem ich das erklärt habe auf Instagram, warum ich in der TV-Sendung so reagiert habe etc. und dann bekomme ich 200, 250 tolle Nachrichten, die sagen, hey, ich finde das so mutig, klasse, wie du damit umgehst. Dann im ersten Moment finde ich dann wichtig, dass es doch viele Menschen gibt, die sensibel diesem Thema gegenüber sind und das nicht wegwischen. Wir sind noch Lichtjahre davon entfernt, dass wir das als Selbstverständlichkeit betrachten können.
Ja, genau. Ja, eben. Und es muss leider immer mehr noch besprochen werden, um halt auch diesen völlig unsensiblen Kommentaren oder Reaktionen vorzubeugen. Mein Podcast hieß die ersten 15 Folgen lang, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, weil ich das ist mir passiert. Das hat jemand zu mir gesagt, es war so ein Vater einer ehemaligen Mitschülerin, der ist irgendwie, hatte von dem Tod meiner Mutter mitgekriegt, ist sensationslüstern auf mich zugerast gekommen, hat gesagt, nein, wie ist denn das passiert? Und dann habe ich das, und dann habe ich erst noch gedacht, du Wichser, soll ich jetzt was erzählen, das geht dich gar nichts an, aber ich sag's halt, wie es ist, habe ich gesagt, sie hat sich umgebracht, dann hat er gesagt, nein, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, wie kann man denn sowas machen? Und deswegen fand ich das sehr sehr sinnbildlich eben für unser hinterbliebenen Dasein, Genau, den habe ich im Podcast aber irgendwann umgenannt, weil er doch etwas missverständlich oder verwirrend war. Aber eben, ich finde, je mehr wir eben darüber sprechen, desto mehr kann man dem vorbeugen, dass die Leute einfach auch so hilflos sind und nicht wissen, wie sollen sie reagieren. Mhm. Also wie gehst du damit um, wenn man dich darauf anspricht? Ich meine, wir merken es ja jetzt hier. Wir kennen uns beide nie, wir haben uns noch nie live getroffen und du erzählst mir eigentlich alles, wonach ich dich frage. Also, und ich finde auch, das ist der einzig richtige Umgang, um eben einfach aufklären zu können. Aber das, weil ich immer alle Betroffenen danach frage und alle bestätigen, das ist mir lieber, ich werde angesprochen und ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, nee, heute möchte ich lieber nicht drüber sprechen, als sagen zu müssen, kann ich bitte heute darüber sprechen.
Ja, also ich gehöre zu der Spezies, der das lieber ist, direkt darauf angesprochen zu werden, wenn es denn für jemanden wichtig ist oder interessiert. Das sind ja nicht immer Fachgespräche zum Thema Depression, sondern manchmal ist ja auch einfach nur, weil jemand wissen will, was ist denn, wer waren denn oder sind denn deine Eltern und was ist denn da los? Warum hast du keinen Papa mehr? Gut, mittlerweile bin ich so alt, da ist fast normal, dass der Papa nicht mehr da ist, aber da gehe ich total offen mit um. Und ich glaube, ich bin da den meisten auch schon ein paar Schritte voraus. Ich habe längst akzeptiert, dass das nichts ist, wofür mein Vater sich schämen muss, wofür ich mich schämen muss, wofür sich sonst jemand schämen muss, sondern das gehört. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich Leuten mit auf den Weg geben möchte. Das ist Teil meiner Geschichte. Und der lässt sich nicht verändern. Und deshalb wird er auch nicht bedeckt, vertuscht oder sonst was, sondern das gehört zu mir als Mensch dazu.
Genau. Aber was mich so traurig immer gemacht hat, ist, okay, inzwischen, Gott sei Dank, passiert ja wahnsinnig viel, was die Aufklärung über Depressionen angeht. Es wird sehr viel für an Depressionen Erkrankte inzwischen getan. Aber ich hatte irgendwann so das Gefühl, okay, für uns Hinterbliebenen, für die interessiert sich irgendwie nicht so richtig einer, weil das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt auch dieses Gespräch wieder angefangen mit, ich wollte gern, dass du von deinem Vater erzählst, dass wir, ich meine, wenn das nicht passiert wäre, dann würden wir beide nicht miteinander reden, aber es geht in erster Linie um dich als Betroffenen, weil das ist schon nochmal was ganz anderes, also das, wie das die Leben beeinflusst. Ich meine, man sagt auch nicht ohne Grund, das ist auch nachgewiesen, dass Suizid ansteckend ist. Also wenn einmal ein Suizid irgendwo passiert ist, dann ist das ansteckend und dann passieren häufiger in diesem Umfeld weitere Suizide. Und deswegen ist das schon, weißt du, selbst wenn wir jetzt angesprochen werden, wir wollen dann nicht zwangsläufig auch immer über Depressionen aufklären, sondern schon auch erzählen, das ist so speziell, das Hinterbliebenen-Dasein nach einem Suizid, das ist etwas anderes. Das ist nicht schlimmer oder besser, als wenn jemand durch einen Unfall oder eine Krankheit verstirbt. Aber es ist viel komplizierter und ganz anders und sehr speziell. Und da wird nie drüber gesprochen, finde ich. Oder nicht genug.
Ja, ich glaube, dass da Aufholbedarf ist und dass da auch irgendwie vielleicht mehr Gruppen sich zusammenfinden müssten. Ehrlich gesagt, ich bin ja so ein verträumter Mensch, der immer sagt, wenn wir es doch als Gesellschaft nur hinkriegen würden, insgesamt alle ein bisschen mehr aufeinander zu achten, aufeinander aufzupassen, das wird ja auch schon helfen, weil dann wird man sich natürlich um die Hinterbliebenen auch kümmern. Ich möchte aber auf der anderen Seite durch das Gespräch, was wir hier führen, vielleicht auch deutlich machen, bei aller Scheiße, die ich mit dieser Geschichte erlebt habe, und da haben wir ja nun ausführlich drüber gesprochen, aus mir ist ein sehr, sehr fröhlicher und sauglücklicher Mensch geworden. Das ist durchaus möglich und das möchte ich den Leuten einfach mit auf den Weg geben. Das geht. Es geht auch mit der Geschichte, ganz sicher. Es liegt dann doch an einem selbst und an einem möglichst intakten Umfeld.
Das stimmt. Lieber Frank, das nehmen wir jetzt einfach zum Schlusswort. Ich hätte noch 3 Millionen andere Fragen, die ich dir stellen wollen würde und könnte, aber wir haben 1,75 Stunden miteinander gesprochen und ich will dich nicht noch weiter erschöpfen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass du das auch in meinem Podcast berichtet hast. Weil, ja, ich meine, es sprechen so wenig Männer mit mir, ne? Und nun hast du jetzt auch eine...
Ist das echt so? Ist das immer noch so, dass die Männer sich so schwer tun?
Ja. Also du bist jetzt die 73.
Das ist doch Wahnsinn. Das ist
ja, aber dann gib mal ein Plädoyer dafür, dass das gar nicht so sein muss. Also weil
das habe ich ja im Gespräch schon gesagt. Dieses blöde Männerbild, ein Mann muss stark sein. Ist übrigens keine Stärke, Dinge zu verschweigen. Das ist keine Stärke. Das ist Schwäche.
Ja. Aber ja, es sind wirklich, es ist der, es ist der, es ist ein absolut, sind ganz, ganz wenige, die sich melden. Wohingegen ja 75% der Suizidenten Männer sind, ne? Daran siehst du wieder, dass es eben eigentlich gut tun.
Ja, das habe ich neulich, das habe ich neulich auch mal gehört und das, da würdest du ja, ich würde da nicht drauf kommen, tatsächlich, ne, dass es drei Viertel Männer sind, ne, ich würde immer drauf kommen, dass Männer, weder wenn sie erkrankt sind, drüber sprechen. Ich glaube, dass sie da die besseren Schauspieler sind. Und die Hinterbliebenen, wenn es denn Männer sind, dass die sich schwerer tun zu sprechen. Und das hat mit unserem verkackten Männerbild zu tun.
Mm. Ja, genau. Aber deswegen
erklärt sich. Und ich bin nun wirklich ein Mann-Mann. Ich bin der klassische Mann-Mann und verstehe trotzdem nicht, warum alle immer meinen, dass es stark ist, wenn man nicht redet.
Mm. Tja. Okay, also jetzt nochmal, sonst fallen mir jetzt wieder immer noch 78 Fragen an die Stelle. Wir machen lieber schnell Schluss. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Wirklich danke, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und einen schönen restlichen, was haben wir heute, Donnerstag. Alles Liebe, Frank.
Heute ist Donnerstag, dir auch, ne? Da eint uns ja das Schicksal. Ja. Ne?
Genau, alles Liebe,
alles
tschüss.
Klar, danke dir, tschüss.
Das war Franks Geschichte. Lieber Frank, nochmals bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass du deine und eure Geschichte hier erzählt hast. Damit machst du sehr viel Mut. Es hört sich so an, als habest du inzwischen einen Weg gefunden, mit dem Suizid deines Vaters deinen Frieden zu schließen. Dennoch tut es mir unendlich leid, dass dein Leben dadurch so unwiederbringlich beeinflusst wurde. Ich arbeite aktuell an einem neuen Projekt. Dabei geht es um ein Buch von betroffenen Jugendlichen für betroffene Jugendliche. Da der Umgang mit Betroffenen in dieser Altersgruppe und im schulischen Umfeld oft eine absolute Katastrophe ist und die Kinder mit ihrem Trauma, ihrer Trauer, ihrem Schock und dem, was passiert ist, meist völlig alleingelassen werden, möchte ich gerne mit einem entsprechenden Buch Unterstützung anbieten und leisten. Deshalb suche ich Betroffene, die als Jugendliche zu Schulzeiten einen Freund, eine Freundin, einen Mitschüler, eine Mitschülerin durch Suizid verloren haben und die bereit wären, mir anhand eines Fragenkataloges von ihrer Situation rund um den Suizid zu erzählen. Das kann im direkten Gespräch mit mir sein, das könnten wir dann online führen, oder die Fragen könnten schriftlich per E-Mail oder WhatsApp-Sprachnachricht beantwortet werden. Bei Interesse schicke ich gerne den entsprechenden Fragenkatalog und ein Video, in dem ich mich und mein Projekt vorstelle, zu. Meldet euch gerne einfach per E-Mail bei mir. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch dann ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.